Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit einem Exorzismusfilm des Regisseurs von Saw und Aquaman. Wir reden über The Conjuring von James Wan.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass wir uns heute wieder zusammenfinden zur nächsten Folge, denn wir steigen ein ins Conjuring-Universum. Ja. Ihr habt bereits am Ende der letzten Folge gehört. Wir fangen, so wie sich das gehört, auch mit den ersten Werk, ja, mit der ersten Tat des Conjuring-Universums an. Zwar nicht in chronologischer Reihenfolge, wäre das falsch, aber tatsächlich in der terminlichen Reihenfolge ist das der erste Film des Conjuring-Universums aus dem Jahre 2013 vom Regisseur, vom viel geliebten, ich denke auch, dass der eine große Fangemeinde hat, Regisseur James Wan. Den hatten wir hier bisher im Podcast noch nicht, den haben wir vielleicht auch mal nur marginal erwähnt. Jetzt ist er tatsächlich der Macher und der Meister des Conjuring-Universums und der Macher des ersten Teils, Conjuring.
Das klang jetzt so, als ob wir gleich die ganze Conjuring-Reihe durchnehmen. Das können wir natürlich machen, wenn du die Filme auch auswählst, wenn du dann die nächsten Male dran bist. Ich kann dir sagen, dass der nächste Film nicht Conjuring 2 sein wird, den wir im Podcast besprechen. Aber das kannst du, wenn du den Film für die jeweilige Folge auswählst, natürlich relativ frei entscheiden, wie du das möchtest.
Ja.
Von daher,
ne? Gucken wir mal. Ich denke mal, unser Podcast wird noch so ein paar Jährchen bestehen. Vielleicht fällt mir das hier und da nochmal ein. Aber ich habe das jetzt nicht vor, jetzt irgendwie als Wiederholungstat in den nächsten Malen zu wiederholen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch ein fulminantes, wunderbares und offenes Gespräch, das einfach erfordert, dass wir uns nochmal den zweiten Teil angucken. Ja. Vielleicht auch den dritten und vierten. Aber da gucken wir dann einfach, würde ich mal sagen, wo wir dann in so, denke ich mal, ein, zwei Stündchen rauskommen.
Genau. Also fürs erste The Conjuring 1 aus dem Jahr 2013. Wie du hast schon gesagt, James Wan, aber damit fangen wir nicht an, denn wie immer in jeder Folge Lukas geht es erstmal darum, was haben wir abseits des Filmes der jeweiligen Episode eigentlich so gesehen. Und ich fange da einfach mal an, weil das relativ unspektakulär ist bei mir. Ich habe nämlich, bin letztens mal über, ich weiß nicht, über irgendeinen Artikel oder über Instagram oder sowas, bin ich über irgendein Thema wieder gestolpert zu Star Wars Episode 3, The Revenge of the Sith, der dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Und wir waren ja da auch im Kino. Also der war ja zu Beginn des Jahres nochmal im Kino. Du hast ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Für mich war das ja wie so ein Eintauchen in die Kindheit, kann man sagen, weil das einer der größten Filme war, die ich als kleiner Bub im Kino gesehen habe, im zarten Alter von damals 11 Jahren wahrscheinlich. Bin in dem Jahr wahrscheinlich dann später als 12 geworden, also 11 Jahren. Und musste wieder so ein bisschen nachdenken über diesen Film und weiß noch, dass meine Kinorezeption zu Beginn des Jahres auch eher zwiespältig war, um das mal so zu sagen, weil ich mich nicht so ganz in dieses frohe, schöne, nostalgische Gefühl reinflüchten konnte. Und ich habe in letzter Zeit bei vielen Filmen überlegt, liegt das vielleicht einfach an der Synchrofassung? Weil ich auch gemerkt habe, bei One Battle After Another zum Beispiel, den ich im Kino gesehen habe, der ja sehr gefeiert wird von vielen Kritikern und sowas, hat er mir nicht so gefallen. Ich habe gedacht, vielleicht hat mich auch diese deutsche Synchronisationsfassung so ein bisschen gestört. Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt, wenn versucht wird, englisches Fluchen ins Deutsche zu übersetzen und dann auch von Motherfuckern gesprochen wird und sowas, dann klingt das für mich immer ein wenig cringe tatsächlich. Und ich dachte, vielleicht ist Revenge of the Sith ja im Original nochmal viel besser eigentlich. Vielleicht ist das da ja nochmal ein deutlich anderer Film. Und habe mir den Film dann nochmal zu Hause angeschaut auf Blu-ray in der englischen Synchrofassung und kannte den natürlich in der Synchrofassung schon. Ich wollte es nur noch mal verifizieren sozusagen. Und das ist genauso schlimm. Das ist sogar noch mal ein bisschen schlimmer. Gerade wenn man Hayden Christensens Schauspiel dann sich anguckt und sowas. Das ist ganz komisch gewesen irgendwie. Ich wollte es überprüfen. Dieses nostalgische Gefühl ist irgendwie, hat sich nicht noch mal wieder so eingestellt. Wobei ich den Film schon gerne gucke irgendwie. Also gerade dieses Duell dann gegen Ende zwischen Anakin und Obi-Wan, das ist schon ganz, ganz groß. Toller Score von John Williams und so. Das fand ich schon ganz, ganz toll. Und ich finde den Film auch thematisch, inszenatorisch relativ interessant mit diesen ganzen Digitaleffekten, die im Prinzip nicht funktionieren eigentlich bei uns als Publikum, wenn man sich diese Stadt zum Beispiel anguckt oder diese Räume, die komplett digital entstanden sind, die aber eigentlich für mich dann auf dieser metamedialen Betrachtungsweise wieder eigentlich so ein schönes Symbol sind für eine zerfallende Republik im Prinzip. Ja, also dass so diese zerfallende Republik sich im Prinzip auch in der Rezeptionssituation des Zuschauers fortsetzt, sodass das auch für uns nicht mehr funktioniert, was wir dort sehen. Ja, das so in so einer verkürzten Fassung vielleicht. Ich muss das irgendwann mal ausfüllen. Mhm. Wir müssen den Film irgendwann mal vielleicht hier besprechen im Podcast. Weil ich das tatsächlich sehr interessant finde an dieser mittleren Star Wars Trilogie, muss man ja mittlerweile sagen. Also diese drei Filme, die beginnend ab 1999 bis 2005 dann komplett unter der Regie von George Lucas entstanden sind. Sehr, sehr interessanter Film, aber irgendwie merkt man auch, dass man so ein bisschen rauswächst aus manchen Filmen dann doch, die man in der Kindheit so toll fand. Ich habe Angst vor Weihnachten, wenn Herr der Ringe dann geschaut wird, wobei das, glaube ich, immer noch toll ist,
wenn wir ehrlich sind. Ich habe da schon wieder Bock drauf. Also ich habe letztens schon wieder nachgedacht, wenn es jetzt hier so ein bisschen grau wird, ein bisschen düster wird, ein bisschen regnerisch wird, ein bisschen kühler wird, da kam dann doch schon wieder so langsam die Lust. Aber ich dachte mir, nein, du bleibst standhaft und hebst dir das wirklich für die Weihnachtszeit auf. Und das werde ich auch machen. Ich bin immer noch am Hadern. Ich bin jemand, der sich schon irgendwie als Fan bezeichnet, als so Mittelerde-Nostalgiker, auch wenn ich in dieses ganze Arda-Tolkien-Ding gar nicht so richtig eingestiegen bin. Ich kenne eigentlich nicht mal die Extended Cuts so in- und auswendig. Die habe ich gesehen, aber so richtig vertraut sind mir eigentlich nur die ganz normalen Kinofassungen. Und die haben mir auch immer gereicht, aber ich überlege, ob ich das mal upgrade und dann wirklich hier mein eigenes Herr der Ringe-Fest zu Weihnachten feiere. Ja.
Ich wollte dich tatsächlich gerade fragen, ob du eher Fan von den Kinofassungen oder den Extended Cuts bist, weil bei mir sind es auch die Kinofassungen. Ich habe die Extended Cuts aber auch nur einmal gesehen und fand die dann doch nicht so ganz konzentriert, ein bisschen zu lang und sowas. Und diese Original-Kinofassung, die ja auch jeweils 3 Stunden sind pro Film, reichen da eigentlich schon ziemlich gut aus, finde ich. Also ich brauche da nicht diese Verlängerung, um nochmal knapp eine Dreiviertelstunde oder sowas da nochmal draufgepackt wird. Ne? Bin auch immer sehr verstört, wenn ich höre, dass Leute sich diese 12 Stunden dann grob hintereinander im Kino angucken oder sowas. Aber sollt ihr natürlich alles machen, kein Problem. Kein Problem mit. Für mich wäre es nur nichts. Und aber du bist dann auch eher bei den Kinofassungen wahrscheinlich, ne? So,
wenn du dich jetzt derzeit schon. Es war dann einfach immer, so ein bisschen der Mangel an Verfügbarkeit, der bei mir immer so ein bisschen das Gefühl erzeugt, der Mensch, deine Kumpels, die kennen irgendwie Szenen zu einem Film, den du ja eigentlich besser kennen solltest, den du ja eigentlich sehr, sehr magst, den du mehr magst als die. Aber trotzdem hast du irgendwie nicht das meiste Wissen, weil die halt irgendwie Szenen kennen, weil die Figuren kennen, die in den, sag ich mal, Kinofassungen ja gar nicht auftauchen, wie irgendwie Saurons Mund und so weiter, der dann nochmal irgendwie eine schöne Szene mit Aragorn hat. Die finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt aber auch Szenen, die sind dann irgendwie unpassend komisch. Oder erweitern manche Figuren nochmal um so eine Facette, die gar nicht nötig wäre. Das, was ich bisher gesehen habe, war jetzt auch nicht unabdingbar. Also darauf kann man dann tatsächlich irgendwie verzichten. Ist schön, dass einem das zugänglich gemacht wird. Und ich bin sicher, es gab noch viele weitere Szenen und die Filme wären noch viel, viel länger, wenn man da wirklich alles drin gelassen hätte. Ich bin da aber auch bei dir. Ich würde da auch die Konsistenz und dieses runde und fast schon wirklich perfekt erzählte vor wirklich die schiere Fülle des Inhalts stellen. Also dann doch lieber ein bisschen weniger Inhalt. Eine Dreiviertelstunde ist es ja immerhin weniger Inhalt. Und dafür kann ich mir, weiß ich nicht, die Schlacht bei Helms Klamm ohne irgendwelche komischen Zusätze, die dann noch Gimli irgendwie zu Legolas ruft, gucken, die einem vielleicht auch so dann eben so dieses nostalgische Erlebnis vielleicht auch so ein bisschen stören oder das so ein bisschen aufweichen. Ja, ich bräuchte das jetzt von mir heraus nicht, aber wenn es so im Regal steht und man sich das nochmal angucken kann, kann man sich nochmal sein eigenes Bild machen. Vielleicht mache ich es nicht, aber auf jeden Fall gucke ich es.
Kleiner Hinweis noch zu den Veröffentlichungen von der Herr der Ringe, zu den Blu-ray-Veröffentlichungen. Es gibt diese Kinofassungen, die basieren größtenteils auf dem Material, also natürlich alles in schöner und so, auf dem Material, was damals schon auf DVD rausgekommen ist. Und da gibt es immer noch eine Zusatzdisc mit sehr viel tollem Bonusmaterial, wo es teilweise um historische Bezüge geht, Behind-the-Scenes-Sachen und sowas, um diese ganze neuseeländische Landschaft und so weiter. Das ist richtig, richtig toll. Und bei den Extended Cuts ist das alles nicht mit drin. Also wenn euch das wichtig ist, und das ist wirklich toll, ich habe da als Kind vor allem mehrere Stunden mit verbracht, mir das immer und immer wieder anzugucken, weil es so toll ist, diese ganzen Bezüge zwischen Aragorn und William Wallace aus Braveheart und so und Rasputin und Grima Schlangenzunge und sowas. Das ist schon ziemlich spannend, wie Tolkien das angelegt hat, wohl an historische Persönlichkeiten. Sehr, sehr toll. Und wenn euch das wichtig ist, holt euch die Blu-rays der Kinofassung. Das vielleicht so als kleiner Tipp noch dazu.
Ja, aber wie gesagt, ja, die Rache der Sith habe ich dieses Jahr zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte das schon mal am Anfang meiner Studienzeit mal aus Liebe zu einem Kumpel mal alles so durchgeguckt innerhalb von ein paar Tagen. Auch auf keinem Streamingdienst, auf keiner DVD. Das war damals noch so eine Internetseite oder Internetseiten, die es heute nicht mehr gibt. Habe ich mir das mal alles zu Gemüte geführt. Ja, ist bei mir nicht so richtig hängen geblieben. Also weder jetzt in diesem Jahr noch damals. Kann mir das gern angucken. Das ist schon irgendwie immer wieder so ein schönes Fantasy-Märchen, die halt einfach gut gemacht sind. Das passt schon. Da ist durchaus so ein bisschen Sexappeal dabei, dass man sagt, ja, das kann man sich angucken. Das ist jetzt nichts, was kompletter irgendwie Blödsinn ist oder wo man herausgewachsen ist oder was irgendwie schlecht gealtert ist. Ja, ist es vielleicht, aber es ist trotzdem noch liebenswürdig genug, als dass man sich das jetzt auch noch im Jahr 2025 gut angucken kann. Und ja, wenn ihr wieder mal zum Tanz bittet, ins Kino wollt, zu einer weiteren Star Wars-Episode, da bin ich da auch künftig natürlich gern dabei. Ja, aber ist nicht so meins, ja.
Dieses Jahr ist auch 10-jähriges, ist mir gerade aufgefallen, vom ersten Film der neuen Trilogie, also der ganz neuen. Wir kommen gerade nicht auf den Namen, Episode 7 dann dementsprechend, der müsste 2015 rausgekommen sein. Ich weiß nicht, vielleicht dann nochmal in 10 Jahren hat er dann auch nochmal ein Kinodebüt.
Ja. Da war ich sogar im Kino.
Da waren wir gemeinsam im Kino.
Da waren wir,
Da wart ihr verkleidet, okay. Soweit ich mich erinnere, oder? War das die?
Das kann sein.
Ne? Ja. Oder war das der nächste?
Ich war nicht verkleidet. Ich hatte eine Verkleidung, ich hatte sie nicht angezogen.
Ach so, ja.
Ich hatte dann nur das Bild gemacht, dass es tatsächlich, ich glaube, das hat sogar in die Zeitung geschafft oder so, als wir da in einer Riege stehen. Ich habe das irgendwo wiedergefunden. Könnte sein, dass es bei der Thüringer Allgemeine war. Vielleicht ganz kurz als Info, es gab da zur Premiere dieser neuen Episode, dieser neuen Trilogie, gab es da ja so eine Fanveranstaltung, so ein Fan-Event, anlässlich dieser Premiere und ein paar Kumpels haben sich halt verkleidet und es war total voll und so diese Fandom-Cosplay-Gemeinde scheint auch in Erfurt irgendwie ansässig zu sein oder zumindest in Thüringen kamen bestimmt ein paar Leute aus dem näheren Umkreis und das war dort ein ganz schönes, ja, Gemenge. Also haben sich dort ganz schön viele Menschen versammelt, um dann, wie gesagt, ja, die Folge, ich glaube, 0 Uhr, 0 Uhr 1.
Ja, sowas in der Dreh, ja.
Genau. Ja, das erste Mal zu gucken. Und ja, da waren wir dabei und irgendwie war auch Zeitung dabei und so weiter. Ich glaube auch der MDR und der hat, glaube ich, auch mal Julian gefilmt und so weiter, wie Julian als Stormtrooper da so ein paar Posen macht. Ja, das war ein ganz cooles Event, ja. Dem Film habe ich auch noch eine Erinnerung, die haben mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen, weil die, ja, dann, das sind halt dann irgendwie so die Filter, die man als erstes hat, die sahen halt besser aus. Ja, die waren halt ein bisschen aktueller, da waren die Special Effects irgendwie, ja, entsprachen eher so den Sehgewohnheiten, die man erwartet, wenn man jetzt einen riesigen, epochalen Blockbuster sieht, der den Namen Star Wars trägt. Ja, sehen super aus. Und du hast ja bereits angekündigt, das ist bei Die Rache der Sith. Ja, Sith.
Genau.
Ja. Furchtbar, Sith. Weniger gewesen. Ja, das sieht dann unfreiwillig komisch aus. Vielleicht auch beabsichtigt komisch. Ja, kann man heutzutage alles wunderbar aufarbeiten, diskutieren und irgendwie in einen metamedialen Kontext einbetten. Aber ja.
Vielleicht irgendwann mal. Genau. Ich habe noch einen zweiten Film gesehen, aber zu dem sage ich jetzt nichts, weil es der ist natürlich, den wir in der nächsten Folge besprechen. Den habe ich schon vorgeschaut sozusagen. Von daher würde ich dich fragen, Lukas, was hast du gesehen zuletzt?
Ich habe wieder mal den Weg zu einem Streamingdienst gewagt und da habe ich einen recht günstigen und sehr aktuellen Film gefunden. Der hat mich, glaube ich, nur 4,90 Euro, 3,90 Euro gekostet und heißt Heretic. Von Scott Beck und Brian Woods aus dem Jahr 2024. 2024 war, glaube ich, Ende des Jahres der Kinostart. Das bedeutet, der kam sogar in diesem Jahr 2025 noch im Kino und wäre ein Kandidat für den Jahresrückblick 2025.
Ist das der mit Hugh Grant?
Genau.
Ah,
ja.
Grob in Erinnerung, aber nicht gesehen. Ja.
Vielleicht nur ganz kurz. Der wird es vielleicht, wie gesagt, in den Jahresrückblick schaffen. Es geht um zwei junge Frauen, die als Missionarin für eine Freikirche aktiv sind. Und die kommen an ein Vorstadthaus und wollen dort ja über Gott und die Welt sprechen. Und treffen auf, ach, ich glaube, der heißt Mr. Reed, gespielt von Hugh Grant. Und der ist sehr willkommen heißen, lädt die beiden ein, zeigt sich sehr intellektuell, sehr kundig, sehr vertraut mit dem, was die jungen Frauen wollen, verwickelt sie in Fragen, verwickelt sie in Themen, auf die eben solche idealistisch veranlagten jungen Frauen halt gerne antworten wollen. Das ist natürlich bewusste Absicht, wenn man dem Film dann weiterguckt, erschließt sich einem das natürlich immer mehr, denn die beiden jungen Frauen sind dann einfach festgehalten in diesem Haus. Und dieses Haus ist kein gewöhnliches Haus, das hat ganz eigene, besondere, pfiffige Mechanismen, die das Haus immer größer werden lassen, wirken lassen und die das Haus ja zu einer Art Gefängnis machen, zu einer Art, ja, vielleicht auch Spiel inszenieren, das dann eben dieser Mr. Reed mit den jungen Frauen spielt. Und es wird ein bisschen blutig, es wird ein bisschen gruselig, es wird aber vor allem sehr, sehr spannend. Und das hat mich so ein bisschen gecatcht und überrascht, denn der Film ist da überraschend, naja, neu nicht, aber er geht die Wege, die vielleicht noch nicht so oft gegangen wurden, nachdem etwa ein Film wie The Conjuring im Kino erschienen ist und großartig und erfolgreich war. Denn hier geht es eher um eine, ja, um ein intellektuelles Duell, das ja zu ganz existenziellen Fragen des Seins, des Glaubens geführt wird. Und das eben verbunden wird mit solchen Spielmechanismen, die man ja vielleicht aus The Black Phone kennt, aus Saw kennt und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein paar Anleihen, aber es ist eben immer so, dass ja die Achillesferse unseres Antagonisten irgendwie ja die intellektuelle Sackgasse ist, in die man ihn hineintreiben muss, damit man irgendwie so ein paar Hinweise oder ein paar Zugeständnisse bekommt, die einem zumindest ermöglichen, dass man in diesen, in seinem Spiel ja weiterkommt. Und diese Glaubensfrage wird auch am Ende natürlich vom Film beantwortet werden, mit einer unerwarteten Wendung. Und genauer würde ich darauf vielleicht im Jahresrückblick eingehen. Ich glaube, das war jetzt schon detailliert genug. Ich habe jetzt schon einiges gespoilert. Hat mir, wie gesagt, sehr gefallen, war sehr mysteriös, sehr düster und unglaublich kurzweilig und unterhaltsam. Das habe ich wirklich selten, dass ich denke, jetzt geht's doch richtig los, jetzt geht's doch bestimmt noch irgendwie eine Stunde weiter und dann habe ich mal so kurz geguckt und dann ging das Ding vielleicht nur noch eine Viertelstunde und ich war wirklich, ich fand es wirklich schade, also ich hätte mir das genau in dieser Spielweise noch eine Stunde oder zwei Stunden angucken können, war unglaublich spannend, hat mir sehr gefallen und deswegen ist das vielleicht ein verdienter Kandidat für den Jahresrückblick. Ja, das war ein Film aus dem Jahr 2024. Ich habe dann aber noch einen gesehen, den fand ich nicht minder schlechter. Den fand ich sogar auch sehr, sehr gut. Aus dem Jahr 2016 von Oriol Paulo, The Invisible Guest. Ich weiß gar nicht, ob der bereits geremaked wurde. Ich glaube, es gibt Invisible Man. Das ist aber ein anderer Film. Dieser Film heißt jetzt The Invisible Guest. Ist eine spanische Produktion. Und es geht um ein junges Paar, die sich in einer Affäre befinden. Und diese verschulden ja nach ihrer heimlichen Zweisamkeit auf einer abgeschiedenen Waldstraße verschulden die einen Unfall und töten scheinbar den toten Fahrer. Ja, also der sieht erstmal für die tot aus, stellt sich dann doch nicht als tot heraus, aber da ist bereits beschlossen, dass dieser getötet werden soll und dass die Spuren beseitigt werden soll von diesem Unfall, da ja keiner rausbekommen soll, dass diese beiden in einem Unfall verwickelt sind, denn dann würde rauskommen, dass ein ganz großartiger, aufstrebender Geschäftsmann eine Affäre hat und das kann er seiner Karriere, das kann er seiner Familie und so weiter nicht zumuten, also müssen alle Spuren des Unfalls vernichtet werden, da er eigentlich gar nicht an diesem Ort ist, sondern auf Geschäftsreise irgendwo in Barcelona, zumindest hat er das seiner Frau gesagt, ja, geschäftig ist.
Bis zu dem Punkt mit dem Geschäftsmann klang es so ein bisschen wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo es ja eine Gruppe von Jugendlichen ist, die aus Versehen jemanden umfährt und dann die Spuren beseitigt und dann stellt sich heraus, ah, also Spoiler jetzt für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber eigentlich ist der, glaube ich, so tief in der Popkultur verankert, dass man das mitbekommen hat, der sich dann doch als lebend herausstellt und dann diese Jugendlichen jagt im Verlauf des Films.
Ja. Bis dahin trifft das auch vollkommen zu. Allerdings stirbt der junge Mann wirklich. Und das ist nicht nur irgendein junger Mann gewesen, sondern das ist auch noch irgendwie der Sohn gewesen des Ehepaars, das diesem Liebespaar in einer Affäre dann irgendwie helfen möchte, weil die ja irgendwie verloren aussehen und das Auto ist irgendwie angeschrammt und so weiter und die Frau muss dann alleine wegfahren, sich von dem Mann trennen, weil man Aufmerksamkeit erzeugen würde und. Das klingt erstmal sehr, sehr gewollt, sehr verworren. Der Film führt die beiden dann wirklich in existenzbedrohende Widersprüche. Ja, man muss sich erklären, man kommt in Situationen mit der Polizei, mit der Zeitung, mit irgendwelchen Rechtsanwälten. Denn es kommt immer mehr ans Tageslicht, dass dort irgendwas passiert sein muss. Und ja, der Tote lässt sich dann doch nicht so heimlich verschachern oder ja versenken im wahrsten Sinne des Wortes, wie man das gerne hätte. Und dieser Film entwickelt so langsam, aber sehr, sehr sicher und sehr strategisch kontrolliert ein hohes Maß an Suspense. Also das fand ich auch wirklich sehr erstaunlich. Habe ich auch in den letzten Thrillern, die ich so gesehen habe, ich würde den jetzt einfach mal als Thriller bezeichnen, ziemlich selten, wie sich die Schlinge um irgendeinen Hals dieser Person zuzieht und man weiß nicht, um welchen Hals zieht sich die Schlinge zu. Man weiß nur, hier wird irgendwas richtig, richtig eng und wirklich klaustrophobisch und sehr, sehr spannend. Die Charaktere handeln dabei manchmal idiotisch, aber nachvollziehbar idiotisch, manchmal auch tatsächlich logisch. Und die Erzählung ist so verführerisch und unzuverlässig, dass man, wenn man sich das, ja, wenn man sich zumindest, sag ich mal, das Verhalten bewahren kann, einen Film relativ naiv zu schauen, dass man sich auch selbst irgendwie erwischt, wie man auf die Fallstrecke des Films reinfällt und auf die plausibel wirkenden Indizien und Motive, wie man denen Glauben schenkt und so ein bisschen natürlich in der Absicht des Films mitdenkt. Und das macht Spaß und ist tatsächlich intelligent genug, dass es nicht gestaged wirkt. Natürlich ist hier irgendwie alles durchorchestriert und wenn man sich den Film jetzt ein zweites, drittes Mal angucken würde, dann erkennt man natürlich die Kaskaden, in denen der Film verläuft. Aber wenn man das wirklich das erste Mal sieht, und es ist immer wieder schön, wie gut Filme sind, wenn man sie das erste Mal sieht, wie sie auch besser werden können, wenn man sie vielleicht das 10. oder 20. Mal sieht. Solche Filme gibt es auch. Aber das ist ein Film, wenn man den wirklich im richtigen Setting, im richtigen Umfeld das erste Mal sieht und wirklich Lust drauf hat und sich drauf einlässt, dann ist das wirklich ein hochspannender und interessanter Film, der mich auch überrascht hat, weil es eine relativ kleine, unbekannte Produktion ist, hatte irgendwie ein Budget von 2-3 Millionen. Cast kenne ich jetzt persönlich nicht, Regisseur kenne ich auch nicht. War eher so eine Empfehlung, die ich bei Netflix gefunden habe und irgendwo bei Instagram empfohlen wurde. Ja. Hat sich aber definitiv gelohnt, hat mir wirklich gefallen.
Sagt mir überhaupt nichts, tatsächlich. The Invisible Man sagt mir was. Gibt es, glaube ich, auch mehrere Verfilmungen oder zumindest viele Referenzen zumindest. Also es gab mal eine Folge Smallville, der sowas auch gemacht wurde. Also diese Origin-Geschichte von Clark Kent, da war in der ersten Staffel, hatten wir auch so eine Art Unsichtbaren, der dort die Menschen terrorisiert hat. Und es gibt auch einen Paul Verhoeven-Film, glaube ich, The Hollow Man. Oder war das Paul Verhoeven? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Jetzt wird es gerade ein bisschen peinlich. Nee, bin mir gerade nicht sicher. Aber The Hollow Man ist, John Carpenter müsste das gewesen sein. Genau. Der das Thema auch mal aufgegriffen hat. Aber es gibt, glaube ich, auch einen älteren Film noch davon. Da bin ich mir aber sehr unsicher. Das müsst ihr jetzt selber herausfinden. On the Fly wird das jetzt nicht sehen. Genau, der unsichtbare Gast war es. Ja,
genau. Ganz genau. Das wäre es soweit gewesen. Ja, das waren die zwei Filme, die ich jetzt wirklich euch nochmal wärmstens ans Herz legen möchte. Wie gesagt, Herr Reddick, sehen wir vielleicht nochmal oder hören wir vielleicht nochmal im Jahresrückblick ein bisschen detaillierter wieder. Gucken mal, ob der irgendwo unter den besten 5 oder unter den Honorable Mentions rangieren kann. Das werden wir dann sehen. Aber das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ich bin auch mal gespannt. Seid auch gespannt.
Alles klar. Aber bis dahin kümmern wir uns erstmal um andere Filme. In diesem Fall um The Conjuring von James Wan aus dem Jahr 2013. Und bevor wir so ein bisschen in die Diskussion reinkommen und vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, wie uns der Film generell zugesagt hat, beziehungsweise bei dir ist es vielleicht ein bisschen klarer, weil du hast ihn ja ausgewählt, aber du kannst ja trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen. Kannst du uns ja erstmal erzählen, worum geht's eigentlich in The Conjuring von James Wan?
Das mache ich natürlich sehr gern. Also, wie gesagt, das ist das Erstlingswerk des Conjuring-Universums und ich werde ja erstmal natürlich auch ein bisschen ausschweifender was zu den Figuren erzählen, um euch das alles so ein bisschen zu ebnen, damit man dann vielleicht auch Referenzen versteht, die dann sich vielleicht anbieten und aber andere Teile, andere Filme, Spin-Offs und Prequel und Sequel betreffen. Also, nachdem das Dämonologen-Ehepaar Ed und Lorraine Warren ihren Fall der Annabel Higgins einem Saal interessierter Studierender vorgestellt hat, schwelt in Rhode Island bereits ihr nächster Fall zu einer existenziellen Bedrohung heran. Denn schon in der ersten Nacht der Familie Perrin in ihrem neuen, also sie ziehen neu ein, es ist aber eigentlich ein altes Farmhaus, bleiben alle Uhren des Hauses auf 3.07 Uhr in der Nacht stehen. Der Familienhund bellt während des ersten Spuks unruhig und wird am nächsten Morgen von der kleinen Tochter tot aufgefunden. Die kleine Tochter hat auch bereits eine Spieluhr gefunden und spricht, so wie das ja kleine Kinder manchmal machen, mit irgendjemand Unsichtbaren, mit einer imaginären Person, die anscheinend mit ihr spielen möchte. Ja, daraufhin sucht die Familie eine Reihe unheimlicher Ereignisse schließlich jede Nacht heim und Roger Perrin entdeckt zum Beispiel einen versteckten, zugemauerten oder zugebretterten Kellerraum voller aller Gegenstände und ja einer sehr kühlen, bedrohlichen Aura. Die Töchter berichten von Nacht zu Nacht von seltsamen Geräuschen, von einem furchtbaren Gestank oder von Berührungen, die erstmal natürlich für Berührungen von anderen Familienmitgliedern gehalten werden, es sich dann aber Stück für Stück rausstellt, dass jetzt die Haare oder das Bein nicht von der Schwester im gleichen Zimmer gezogen wird, weil die ja noch im Bett liegt. Es geht hier wahrscheinlich um eine unsichtbare Gestalt, die mit ihnen spielt. Und auch die Mutter Carolyn wird zunehmend von diesen unsichtbaren Kräften attackiert, zeigt körperliche Blessuren, wirkt sehr ermüdet, ist sehr ermattet. Und in Panik wendet sich die Familie, allen voran die Mutter Carolyn, dann an die paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren, die ich bereits am Anfang erwähnt hatte. Und die untersuchen das Haus erstmal auf Herz und Nieren, mit Tonbandgeräten, mit Kameras, mit religiösen Symbolen. Und vor allem die Frau Lorraine Warren spürt schon eine ja, teuflische, dämonische Präsenz, eine bösartige Identität. Und hat Vision einer erhängten Frau. Das heißt, das Gebäude, das Haus, das Grundstück hat eine dunkle, böse, teuflische Vergangenheit und Recherchen ergeben, dass das Haus einst Bathsheba Sherman gehörte, die ja eine stadtbekannte, eine ja, regional bekannte Hexe war, die ihr Kind dem Teufel opferte. Und Bathsheba soll eben das Land des Hauses verflucht haben, damit jede Mutter dort ihre Kinder oder ihre Familie töten müsse. Carolyn wird daraufhin zunehmend von Bathshebas Geist beeinflusst und zeigt Zeichen einer dämonischen Besessenheit. Inwiefern und in welcher Graduierung das erfolgt, werden wir dann noch, denke ich mal, in aller Genüsslichkeit besprechen. Und die Warrens entschließen sich dazu, an Carolyn einen Exorzismus durchzuführen im Keller des Hauses, dort, wo die größte ja, dämonische Präsenz vermutet wird. Obwohl sie gar keine kirchliche Genehmigung haben. Ja, sowas wird sonst immer von ordinierten katholischen Exorzisten gemacht. Das ist ja Ed Warren nur so bedingt. Er ist zwar ordiniert, aber die Kirche hat ja dem Exorzismus nicht zugestimmt. Trotzdem machen sie es und in einem dramatischen Finale im Keller führt ja Ed dann den Exorzismus selbst durch, vertreibt den Dämon und stellt das Familienglück in Rhode Island schließlich wieder her und damit wäre ein Fall, der zumindest als einer der schlimmsten Fälle der Warrens beschrieben wird, abgeschlossen und erfolgreich abgeschlossen. Und ich denke mal, das ist so ein kurzer Einblick in die Handlung des ersten Conjuring-Films.
Ja, sehr gut. Genau, du hast The Conjuring ja ausgewählt für die vorliegende Episode. Warum denn?
Naja, also zum einen ist es Oktober, so viel können wir, glaube ich, sagen. Aber wann ihr die Folge auch immer sehen werdet, bei uns ist jetzt im Moment der Aufnahme in 2 Wochen Halloween und da komme ich immer so ein bisschen in Schocktober-Stimmung und fange an, die Filmauswahl so ein bisschen auf den Horrorbereich zu lenken und das ja fährt natürlich auch immer mal gern auf den Podcast ab und da dachte ich mir, naja gut, wir können jetzt mal mit einem Horrorfilm in den Oktober einsteigen und vielleicht mit einem Horrorfilm, der ja schon irgendwie seine Spuren hinterlassen hat, vielleicht auch, ich weiß gar nicht so richtig warum, das können wir gerne ergründen, so eine kleine Zäsur hinterlassen hat und vielleicht so eine neue Zeit oder eine neue Stufe des Haunted House Horrors losgetreten hat. Es gab zwar zig Haunted House Filme davor, aber irgendwie ist dieser relativ prägnant, wird oft rezipiert und oft genannt, wenn es darum geht, einen guten Haunted House Horrorfilm, einen klassischen Haunted House Horrorfilm, der nicht in den 80ern, der nicht aus Japan, der nicht in den irgendwie 90ern entstand, zu empfehlen. Da ist das einer, der immer unter den ersten ist und ein netter Nebeneffekt ist, dass du den noch gar nicht kanntest. Es derzeit einen aktuellen Teil 4, The Conjuring 4, ich glaube irgendwas mit The Final oder The Last und so weiter, gerade im Kino ist. Und ich denke mir, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber das ist doch ein ganz schöner Anlass, mal über diesen Film, mal über diese gesamte Herangehensweise, die ganzen Filme sind alle so ein bisschen ähnlich. Ja, die Warrens spielen natürlich nicht nur hier in diesem Film eine wichtige, tragende Heldenrolle, sondern auch in den anderen Filmen, die sich The Conjuring nennen, ist es doch mal ein schöner Anlass, über diesen Film zu sprechen. Das ist vielleicht nicht der beste Film, auch für mich nicht, aber es ist, denke ich mal, ein ganz guter Einstieg und ein Film, der die Essenz des gesamten, ja man nennt es immer so kitschig, Universums in sich trägt und vielleicht noch am konsistentesten, am unaufgeblähtesten anbietet. Als ja Horrorfilm, den man sich dann doch über, ich glaube, 112 Minuten, ich glaube unter 2 Stunden ganz gut ausliefern kann und der ja in Dunkelheit vielleicht in so einer gewollten Einsamkeit wunderbar funktioniert als Gruselfilm.
Genau, du hast es schon gesagt, ich kannte noch keinen dieser Filme. Das ist jetzt auch der erste. Ich habe auch ansonsten keinen weiteren gesehen und habe natürlich schon so gewisse Vorurteile gehabt bezüglich dessen, was mich dort erwartet. Ne? Also man hat ja die letzten Jahre gerade in diesem Exorzismus-Horror-Bereich relativ viel gehört von ja, das sind so Jumpscare-Feste unter anderem. Ne? Hier wird relativ viel damit gearbeitet, dass eine Szene ruhig gestellt wird und es dann einen plötzlichen Aufschrei gibt sozusagen oder einen plötzlichen Effekt, der dann für einen Schreckensmoment sorgen soll bei einem Publikum. Und das trifft, glaube ich, auch auf The Conjuring zu in weiten Teilen. Aber ich fand das dann doch ganz interessant, was der Film ansonsten inszenatorisch auch so drauf hat. Und wie clever er eigentlich auch generell dieses ganze Szenario hier anlegt, also wie auch das Haus angelegt wird beispielsweise, werden wir gleich alles mal so ein bisschen detaillierter besprechen, wie die Figuren hier auch, wie hier Gegensatzpaare eingefügt werden und fand das dann schon ziemlich interessant. Was mich an der ganzen Sache außerdem noch interessiert hat im Vorhinein, war natürlich der Regisseur James Wan. Und zwar nicht, weil ich ein großer Fan von James Wan wäre. Ich habe nämlich dann mal auf die Liste geschaut, seiner Filmografie. Und mir ist aufgefallen, dass ich ja nichts davon kenne, außer Saw. Und er hat natürlich, also 2003 hat er seine Filmkarriere begonnen mit diesem Kurzfilm Saw, den ich bis heute übrigens nicht gesehen habe. Und dann gibt es diesen Langfilm halt von 2004, der dann so der ganz große Durchbruch war. Ne? Also mit diesem Szenario, 2 Leute sind in so einem großen Waschraum eingesperrt, eine Leiche in der Mitte, ihre Füße sind an die Wand gekettet und die müssen dann irgendwie rauskommen. Beziehungsweise es wird nahegelegt, dass sie dadurch fliehen können, dass sie ihre Füße mit einer Säge abschneiden können. Ne? Und es gibt dann diese ganze Thematik mit, es geht darum, sein Leben zu schätzen sozusagen und diese Frage, was ist man bereit zu tun, um weiterzuleben? Was sich ja durch diese ganze Saw-Reihe so ein bisschen zieht. Und da hat James Wan ja auch nur den Startschuss gegeben. Er hat nur diesen ersten Teil wirklich Regie also auf dem Regiestuhl begleitet, die anderen Teile, glaube ich, produziert. Und so ähnlich ist es auch bei der Conjuring-Reihe, habe ich dann gesehen. Mhm. Ne? Also hat nur den ersten Teil gedreht.
Genau.
Und die restlichen drei, die ja jetzt insgesamt kommen, also das im Kino ist jetzt der vierte, habe ich verstanden, genau. Die hat er, glaube ich, auch nur auf der Produktionsseite maximal begleitet und so. Ne? Wenn man sich die Filmografie von dem anguckt, ist es ja ziemlich witzig, was der für eine Karriere so hat. Also es hat ja, wie gesagt, angefangen mit Saw, dann Insidious, wo ich vorher immer dachte, der gehört dazu, weil diese ganzen Filme ja schon so ein bisschen ähnlich aussehen erstmal und weil Patrick Wilson in Insidious ja auch eine Hauptrolle spielt. Und da dachte ich, ja gut, das wird mit Conjuring ja zusammenhängen, der spielt ja auch hier die männliche Hauptrolle zumindest. Ist aber nicht so. Mhm. Insidious ist ein Film, der in der Gegenwart spielt, habe ich mir sagen lassen, während The Conjuring im Jahr 1971 spielt. Genau, Insidious Chapter 2 hat er tatsächlich noch selber gedreht, James Wan. Und dann hat er auf einmal so einen Bruch drin, dass er sowas wie Fast and the Furious 7, Aquaman und Aquaman 2 verantwortet hat, die ich auch nicht kenne, aber die ja schon eher in diesen großen Blockbuster-Bereich reingehen, bevor er dann mit Malignant im Jahr 2021 wieder zurück zu diesem Haunted House-Ding zurückgekehrt ist. Kenne ich auch nicht. Hast du den gesehen?
Ja,
du
hast ich habe den auch gesehen, ja. Der ist auch relativ gut. Also James Wan hat es ja für sich dann irgendwie kultiviert, jemand zu sein, der ja als Virtuose des Haunted House Genres gilt und das auch immer mit einem hohen Budget realisieren kann, was er so für Pläne hat. Also die Handwerksarbeit stellt sich in seinen Filmen, in diesen, zumindest in den Horrorfilmen, ich habe jetzt Aquaman und Fast and Furious auch nicht gesehen, stellt sich wirklich immer als sehr konsistent und als einen Zeichenvorrat heraus, der ja, schon so ein universales Rezept ist, dass es einfach funktioniert. Das sind nie wirklich schlechte Filme, es sind auch keine super, super guten Filme, die das Genre oder die den Film, die das Erlebnis jetzt revolutionieren, ganz und gar nicht. Ich finde, James Wan ist ein Regisseur, der immer in der Tradition von etwas steht und etwas, was bereits gemacht wurde, was bereits existiert, das einfach nochmal in seiner Essenz, ja, vielleicht in die Gegenwart bringt. Und so ist es auch bei Malignant, so ist es eben auch bei The Conjuring. The Saw habe ich gerade gar nicht so parat. Die Szene natürlich in dem Waschraum ist mir auch bewusst. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Kann ich jetzt gar nicht so mit reinnehmen. Auch wenn das natürlich dann so eine wichtige Referenz des ja, Body-Horrors ist. Oder des Splatter-Films.
Ja, also ich würde bei Saw sagen, das ist auch an James Wan sehr interessant, also Saw ist ja so ein Film, der eigentlich auch in so eine Reihe an amerikanischen Filmen reingehört, die dann zu Beginn der 2000er herausgekommen sind. Dazu zählt noch Hostel beispielsweise und Hostel 2 und natürlich dann die gesamte Saw-Reihe und so weiter, die sich in meinem Verständnis so ein bisschen bedienen beim New French Extremism. Und zwar nicht hinsichtlich der durchaus interessanten philosophischen und religiösen Thematiken, die dort drin stecken, gerade in sowas wie Martyr, sondern an der Darstellung von exzessiver Gewalt, von Wundästhetik, von der Darstellung von abgetrennten Körperteilen, Blut und so weiter und so fort. Und das ist ja etwas, was The Conjuring zum Beispiel überhaupt nicht bietet. Ne? Das ist ja schon was vollkommen anderes. Der steht dann eher wieder in so einer Exorzismusfilm-Tradition, können wir vielleicht noch gleich noch mal so ein bisschen drauf kommen. Aber es gibt zumindest so ein paar Parallelen, diese christliche Thematik, die wir in Saw zum Beispiel drin haben, mit dem Schätzen des Lebens, das spielt hier natürlich eine ganz große Rolle. Und es gibt auch so ein paar inszenatorische Elemente, wie dass du zum Beispiel sehr häufig so eine Unklarheit von Raumkonstellationen hast. Ne? Also es gibt in Saw zum Beispiel so, es gibt diesen Mainplot im Waschraum und es gibt dann noch so ein paar Nebenplots, die gezeigt werden, wo es zum Beispiel um vergangene Opfer von Jigsaw in diesem Film geht, also der Bösen, des Antagonisten, ne? Wo man zum Beispiel so Entführungsszenen sieht mit diesen Schweinemasken und sowas, ne? Mit denen dann Leute dann entführt werden und in diese Fallen hineingesetzt werden. Und das sind natürlich alles Szenen, die auf einem maximalen Schockeffekt aus sind, auf so einen Spannungsmoment, wo es ganz, ganz viele schnelle Schnitte auch gibt, gerade wenn man so, wenn eine Falle zum Beispiel droht aufzugehen oder zu explodieren und dann hat man die ganze Zeit dieses Hin- und Herschneiden zwischen einer tickenden Uhr und den Gesichtern, den aufgerissenen Augen von Menschen und dem Versuch dann mit den Händen diese Falle zu lösen und so weiter. Und diesen, um diesen Überlebenskampf in dem Moment wirklich darzustellen. Und da unterscheidet er sich dann von sowas wie The Conjuring doch sehr stark. Aber wie gesagt, diese unübersichtlichen Raumkonstellationen, gerade auch in den späteren Teilen der Saw-Reihe interessanterweise, die ja gar nichts mehr mit James Wan so zu tun haben, im Großen und Ganzen, zumindest regietechnisch, die haben das dann sogar noch ein bisschen eher. Also wenn ich so an den vierten Saw-Teil denke, da gibt es diesen Polizisten, der aus seiner Wohnung herausgehen muss und dann auf diesem Wege die ganze Zeit irgendwelche anderen Menschen trifft, die in Fallen stecken, die dann befreit werden müssten oder befreit werden könnten. Das ist dann natürlich immer die moralische Frage, ob man das macht, weil es geht ja da immer um Personen, die auf eine Weise gesündigt haben, wenn man das so möchte. Da hat man aber auch diesen Gang durch diese Raumkonstellationen, die sehr unübersichtlich sind. Und die, das ist, glaube ich, so eines der Hauptthemen von The Conjuring. Kommen wir dann später dazu, die Unübersichtlichkeit eigentlich, die hier stattfindet. Genau, da steht Saw so ein bisschen in der Reihe. Und ich habe natürlich trotzdem aber erstmal gedacht, ja, wie viel davon findet sich eigentlich in The Conjuring drin, ne? Und die überraschende Erkenntnis ist, wie schon gesagt, dass es erstaunlich wenig ist. Dafür werden andere inszenatorische Mittel doch ganz schön nach oben geschraubt. Aber dazu vielleicht ein bisschen später dann mehr. Und wie gesagt, die anderen Filme, die er so gedreht hat, habe ich nicht gesehen. Aber es gibt diese Bezüge zum New French Extremism auf jeden Fall. Das fand ich noch sehr spannend, zwischen sowas wie Saw und dem New French Extremism. Es gibt ja da auch Bezüge, zum Beispiel, dass Alexandre Aja, der ja High Tension gedreht hat, den wir ja auch schon mal hier im Podcast hatten, der hat ja auch dann in den USA dieses The Hills Have Eyes Remake gemacht, genau, ne, ja. Was ja dann auch im Prinzip das, was die New French Extremity in Teilen ausgezeichnet hat, dann nochmal übernommen hat, also nochmal viel brutaler und ekelhafter ist als der Originalfilm von Wes Craven. Und genau, dieser Film aber, The Conjuring, hat relativ wenig davon, sondern steckt eher in so einer Tradition eines Exorzismus-Dämonenfilms und ist auch inszenatorisch interessanterweise was ganz anderes, so im Großen und Ganzen. Ne?
Ja, 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 ich schließe mich da total an. Ich finde, das ist auch ein sehr, zumindest in seiner Gestaltung, ein sehr Brüderfilm. Der ist zwar inhaltlich gar nicht so dicht und nimmt sich auch auf einer inhaltlichen Ebene, finde ich, gar nicht so ernst und möchte gar nicht so viel erzählen und irgendwie psychologisieren, ist da eher minimalistisch und steht vielleicht auch so in der Tradition des Einfachen. Man könnte es heutzutage mit dem Rückblick als minimalistisch bezeichnen, Horrorfilms, der das Handwerk des Gruselns und dessen eben affektive Provokation wunderbar buchstabiert, mit viel Budget, dem richtigen Aufbau und auch ja, dem Auge für eben den passenden Moment, Grusel, Horror und letztlich auch ja, den Schock zu erzeugen. Und ich denke mal, dass der Film insgesamt natürlich kein Meisterwerk ist, aber das einzelne Setpieces des Films immer wieder hervorgekramt werden oder immer wieder als Referenz gelten oder als Role Model gelten für ja unzählige nachfolgende Haunted House Filme, die es ja in schierer Masse gab. Ja, es gab so viele B-Movie-Produktionen, die das Haunted House Thema aufgreifen, dass man ja schon sagen kann, dass es zwar kein innovativer und kein transgressiver Horrorfilm ist, der jetzt hier irgendetwas neu geht oder der einem viel abverlangt, überhaupt nicht. Und der sich auch nicht irgendwie selbst als Horrorfilm dekonstruiert, wie man es vielleicht in den 90er, Anfang der 2000er Jahren hatte im Horrorfilmbereich. Er nimmt sich sehr ernst und ist, sage ich mal, im Sinne des fantastischen Films sehr konservativ und möchte das auch bleiben und möchte das, was, sage ich mal, zu den Grundfesten des Haunted House, des Horrorkinos zählt, möchte er einfach machen mit dieser Familiengeister Haunted House, Paranormal-Geschichte. Ja, wir haben ja auch, also von der narrativen Struktur, ist ja total klassisch. Hier ist ja nichts dabei, was einen irgendwie vor dem Kopf stößt, auf einer rein irgendwie narrativen Ebene.
Das stimmt, ja. Also es gab ja drumherum einen Haufen großer oder einen Haufen Exorzismusfilme, die so einen gewissen ja, Bass generiert haben, sage ich mal. Also es gibt natürlich den ganz großen Klassiker The Exorcist aus dem Jahr 1973 von William Friedkin. Der ist interessanterweise auch wiederum was ganz anderes. Da geht es viel mehr um stillstehende Bilder. Es geht zum Teil um die Inszenierung von Dauer, wenn man zum Beispiel, wenn die Figuren irgendwelche Treppen durch die Stadt runtergehen und durch die Stadt generell, ich glaube, es ist New York in diesem Film, streifen. Und dann als Kontrast diese affektiven Effekte des vom Dämon besessenen Mädchens sozusagen, ne? Diese Gesichtsausdrücke, das Herausstellen von Innereien, die dort rausquillen sozusagen und so, ne? Und dieser Ekel und dann eben auch dieses Langsame auf das, ich sag mal so, besondere inszenierte Bild hergestellte, dieses Ritualhafte, was dort eigentlich drin steckt. Und das ist auch etwas, was man hier eigentlich in The Conjuring gar nicht hat, sondern hier geht es ganz viel um Bewegung eigentlich, um Hektik auch, hatte ich den Eindruck. Es geht gar nicht so darum, dass man, wir haben zwar am Ende auch so eine besessene Figur, aber es geht gar nicht so darum, dass wir deren Gesicht so wirklich stark erkennen, dass wir das als affektives Bild wahrnehmen, sondern es geht eher um die Bewegung und die thematische Grundierung sozusagen drumherum. Das fand ich ganz spannend. Und ich fand es auch spannend, dass sich The Conjuring gar nicht so sehr um seine Story an sich kümmert, hatte ich den Eindruck. Mhm. Also es gibt so eine Hintergrundgeschichte, du hast es bereits erzählt, diese Frau, die ihr eigenes Kind geopfert hat und sich dann selbst aufgehangen hat, aber das wird einem in so ein paar Sekunden im Prinzip erzählt. Also das war sogar eine Szene, wo ich beim zweiten Gucken, als ich mir nebenbei Notizen gemacht habe, da musste ich nochmal kurz zurückspielen, warte mal, wie war das jetzt eigentlich? Und dann konnte ich es immer noch nicht genau zuordnen sozusagen, weil es gab noch eine andere Person sozusagen dann dabei und irgendwie war das so überhaupt nicht klar, weil das auch ganz schnell abgehandelt wird. Und das war für mich so der Moment, okay, vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich das als Zuschauer erkenne, sondern es geht eigentlich darum, dass hier ein Film geschaffen wird, der, und das ist so ein bisschen, zahlt so ein bisschen auf das ein, was du bereits gesagt hast, uns eigentlich mal vorführen möchte, wie man mit modernen Mitteln dieses ganze Exorzismus-Thema in die Gegenwart holen kann und das auf eine Art und Weise inszenieren möchte, ohne allzu viele Gore-Effekte und so weiter, dass es trotzdem verdammt effektiv ist. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was dieser Film sehr gut macht im Großen und Ganzen. Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von anderen Exorzismusfilmen drumherum und danach, also davor The Exorcism of Emily Rose aus dem Jahr 2005, The Amityville Horror aus dem Jahr 2005, ist ja auch ein Film, der auf diese Warren Family einzahlt, sozusagen. Also das ist auch so ein Fall, den diese Warrens historisch übernommen haben. The Last Exorcism aus dem Jahr 2010, The Reed aus dem Jahr 2011, Possession, nicht der Possession von Andrzej Zulawski, sondern ein anderer Film namens Possession aus dem Jahr 2012. Und so entfernt ist auch der Evil Dead, den wir hier im Podcast schon mal hatten, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Das ist, hat auch viel mit diesen Besetzungen von Menschen zu tun. Auch diese Konstellation mit dem Keller zum Beispiel fand ich einen sehr interessanten Hinweis. Und da muss man ja auch sagen, dass The Conjuring eine Menge von diesen filmhistorischen Referenzen hat im Großen und Ganzen. Ne? Also das ist jetzt, der Keller ist jetzt quasi nicht nur eine Referenz auf den Evil Dead Film, der im selben Jahr erschienen ist, sondern auch aufs Original oder auch auf sowas wie Psycho beispielsweise. Und das fand ich schon ziemlich spannend. Also da gab es drumherum eine ganze Menge und der Film zahlt da so ein bisschen drauf ein, beziehungsweise soll sozusagen mit auf diese Welle aufsteigen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, aus einer Produktionssicht. Macht aber dann doch relativ viel, was ich auch abseits von diesem Mitnehmen eines Trends ziemlich interessant fand im Großen und Ganzen. Und da können wir vielleicht mal so ein bisschen drauf einsteigen, worum es um diesen Film geht, beziehungsweise wie dieser Film so gemacht ist. Und da kann man ja auch noch mal sagen, ein weiterer Verführungseffekt, der da noch mit reinzählt, und das hat sich jetzt so ein bisschen angedeutet, es basiert nicht auf wahren Begebenheiten so in diesem Sinne, aber es basiert auf einem realen Ehepaar. Ne? Das ist so diese dieses Ehepaar Warren, das sind paranormale Ermittler und Dämonologen gewesen. Tatsächlich, weil die Dame Lorraine Warren tatsächlich 2019 erst gestorben ist, also die könnte den Film sogar noch gesehen haben. Und sie waren bekannt für die Gründung der New England Society for Psychic Research, der NESPR. Also das ist so eine Organisation gewesen, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigt hat und haben auch ganz viele Vorträge und sowas gehalten an verschiedenen Unis zu solchen paranormalen Phänomenen, parapsychologischen Phänomenen und so weiter und haben insgesamt über 100 Fälle tatsächlich sich angeschaut. Ne? Das heißt, es gibt ja auch so ein gewisses Realismusversprechen, dass das, was ich hier sehe, irgendwie was mit realen Begebenheiten zu tun hat. Das legt der Film zu Beginn relativ stark nahe, dadurch, dass es auch so einen Einführungstext gibt erstmal, wo so ein bisschen erzählt wird, wer die Familie Warren ist. Und es gab da diesen einen Fall, der besonders krass war im Endeffekt. Ne? Und der Film schließt ja auch nochmal damit ab, im Abspann, dass man nochmal reale Bilder der Warren-Family sieht. Ne? Also es wird schon nahegelegt, das hat irgendwie was mit realen Ereignissen zu tun. Und das wird jetzt hier mal für uns auf eine filmisch-fiktionale Art und Weise aufgearbeitet. Ja. Genau, und der Film geht eigentlich auch genau mit diesem Ehepaar Warren los. Und zwar noch mit einem anderen Fall, nämlich der Fall von Annabelle. Annabelle hat ja dann später noch einen Spin-off bekommen. Hast du das gesehen?
Ja.
Ja. Kannst du
ein bisschen? Ja. Also Es geht dann natürlich um die Puppe und die Geschichte der Annabel Higgins findet zeitlich in der tatsächlichen Chronologie sogar vor The Conjuring statt. Und ja, zeigt einfach, wie ein junges Mädchen eben, ich glaube, das war das sogar die namentlich Annabel Higgins, die dann eben die Puppe hatte, die auch Annabel hieß. Und ja, zeigt einfach genau das gleiche Strukturprinzip, eben nur Familie mit Kind, mit einer Tochter und dann eben der Puppe, die ja von dunklen Mächten letztlich ja irgendwie besessen wird oder zumindest bewegt wird. Das wird ja immer gar nicht so richtig gesagt. Oder es wird, glaube ich, mal in The Conjuring tatsächlich so ein bisschen aufgeklärt, dass es nicht in der Puppe tatsächlich drin ist und so weiter. Da gibt es so ein bisschen Trivia dazu, dass man so ein bisschen so eine Vorstellung hat, wie diese, ist ja auch nur so eine Parawissenschaft, ist ja jetzt nichts irgendwie wissenschaftliches Anerkanntes, was durch Empirie, Evidenz und so weiter belegt werden kann. Aber da wird so ein bisschen gezeigt, ja, wie das Ganze funktionieren kann. Und ja, ich glaube, die Puppe wird einige Opfer fordern, aber letztlich landet sie dann auch bei den Warrens in dieser Asservatenkammer in dem Schrank. Und man hat aber auch von dort noch irgendwie eine Identität, irgendeine Aura, die tatsächlich noch gefährlich ist für Leute, die da vielleicht nicht die richtige Fähigkeit oder das richtige Mindset mitbringen und sich davon vielleicht irgendwie noch so ein bisschen beeinflussen und hinters Licht führen lassen. Ja, das sehen wir ja auch noch in The Conjuring, dass dann Annabelle auf einmal irgendwie weg ist, ihren Schrank verlässt und so weiter und so fort. Ja, und der Film erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie die Puppe dann eben in diesen, ja, in diese Glasvitrine kam.
Genau, ja. Der Anfang zumindest ist das, ne? Also die Puppe spielt dann später nochmal eine Rolle, wenn sie die Tochter der Warrens verfolgt, ne? Aber das kommt dann später sozusagen und ist auch so ein Subplot, den ich für mich für diese Folge auch so ein bisschen ausgeklammert habe, ehrlich gesagt, weil ich darin eigentlich eher so die Vorbereitung eines Spin-Offs eigentlich schon eher gesehen habe, als dass das wirklich ein großes, wichtiges Thema dieses Films ist, außer die Gefahr für die Familie sozusagen, die hier natürlich eine Rolle spielt. Aber ansonsten ist diese Eingangssequenz schon ziemlich interessant, da sie eigentlich relativ viel schon vorwegnimmt von dem, was wir dann im Verlauf des Films sehen werden. Es geht ja darum, dass die Rowans diese drei Jugendlichen oder Studenten sind das, glaube ich, interviewen und die erzählen dann so ein bisschen, wie es mit der Puppe passiert ist und die sitzt dann nebenbei daneben. Und dann bekommen wir so eine Art Rückblende, was da passiert ist, ne? Diese Annabelle-Puppe wird dann raus in den Müll geschmissen und dann hört man auf einmal so ein Klopfen aus verschiedenen Zimmern. Wir haben da generell so einen sehr langen Flur mit verschiedenen Türen an den Seiten. Das heißt, wir haben so von Beginn an so eine Unübersichtlichkeit. Wir können in die Räume nicht reingucken. Es ist alles sehr unheimlich und dann hast du aus verschiedenen Räumen eben ein Klopfen so. Und hast im Prinzip so eine Gefahr, die auch nicht physisch präsent zu sein scheint, ne? Also Annabelle ist so eine Puppe, aber man kann sich ja jetzt relativ schwer vorstellen, wie so eine Puppe einen angreifen soll. Es sei denn, man hat die Chucky-Filme vielleicht gesehen oder so, ne? Aber davon abgesehen scheint es eher so was Paranormales, nicht physisch Manifestiertes zu sein, was hier dieses Klopfen verursacht und die Gefahr verursacht, ne? Es ist irgendwie etwas anderes. Und dann kommt es dann eben dazu, dass die diese Jugendlichen auch die Warrens anrufen und die sollen diesen Fall dann klären. Und stellt sich dann raus, dass das alles Teil eines Vortrags ist, der da gehalten wird für Uni-Studenten sozusagen. Und da wird so ein bisschen erklärt, wer die Warrens auch sind und so weiter. Und ganz ähnlich oder ganz ähnliche Mechanismen scheint auch dieses Haus zu haben, in dem wir uns dann den Großteil des Films befinden werden, bei den Parents. Und das ist ganz spannend, wie das eingeführt wird. Denn wir haben zuallererst so eine Plansequenz, wo eine Kamera sozusagen einer der Töchter folgt in das Haus hinein während des Einzugs, also während da der LKW steht und die Umzugskartons eingeräumt werden. Und wir fahren dann mit diesem Mädchen, also hinter diesem Mädchen her, durch das Haus hindurch im Prinzip und bekommen dadurch das Haus eingeführt. Und wir sehen schon, es gibt auch so einen sehr langen Flur, es gibt viele tote Winkel, es gibt viele geschlossene Türen, halbverschlossene Türen, es gibt sehr viele horizontale und vertikale Verhinderungsmechanismen, um das mal so zu sagen, also irgendwelche Gegenstände, die im Weg stehen. Es gibt natürlich den Gang, die Treppe hoch in ein anderes Stockwerk, wir bekommen generell so diesen Aufbau des Hauses mit in diesen ersten Szenen, also dass es so drei Geschosse zu geben scheint, ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und dann diesen Keller natürlich. Und man weiß relativ schnell schon durch diese Einführung auch, dass es sich hier um eine Art Exorzismusfilm handelt und die paranormalen Aktivitäten gehen eigentlich dann los ab dem Zeitpunkt, ab dem die Familie diesen Keller entdeckt und lustigerweise diese Balken dort entfernt. Und da ist natürlich so die ganz große Assoziation gleich, ah, okay, dadurch wird jetzt vielleicht das Böse befreit, was aus dem Keller nach oben kommt. Ne? Weil da scheint ja auch diese ganze Opferungsszene von früher geschehen worden zu sein, ne? Oder geschehen zu sein. Und da hast du direkt erstmal zwei Möglichkeiten, das von vornherein eigentlich zu lesen, nämlich zum einen so diese christliche Lesweise oder diese religiöse Lesweise, die dort drin steckt, also so das Böse kommt aus der Hölle sozusagen und fährt dann in die Welt hinein. Und dann aber auch diese psychologische Ausdrucksweise oder Lesweise, dass du hier sowas wie das Unbewusste, Unterdrückte hast, was sozusagen im Keller ist, das Psychosomatische einer Gesellschaft, was sich sozusagen aus dem Unterbewusstsein herausschält und dann nach oben dringt sozusagen. Ne? Das fand ich schon mal ziemlich interessant, was durch diese drei Geschosse und den Keller nahegelegt wird. Also so ganz ähnlich, wie man das eigentlich bei sowas wie The Evil Dead hat, wie man das auch in Psycho hat. Also in Psycho haben wir ja auch Norman Bates, der sozusagen die tote Mutter im Keller hat und das ist dann sozusagen das Wesen oder die Mutter, die sozusagen seinen Kopf übernommen zu haben scheint für manche Szenen. Ne? Also die Mutter ist die ganze Zeit im Unterbewusstsein und dringt nach außen in bestimmten Situationen. Und das kann man hier in The Conjuring auch so ein bisschen reinlesen, aber vielleicht dann später vielleicht dazu, wenn wir ein bisschen detaillierter drin sind. Aber das fand ich schon mal ziemlich interessant, dass sich diese Einführungssequenz mit der Einführungssequenz des Hauses noch so ziemlich gut deckt, dass wir erstmal so eine relativ harmlose Einführung eigentlich in das Haus bekommen, aber schon relativ viel gestaged bekommen, was hier alles so passieren könnte. Ne? Irgendwelche Wesen, die zum Beispiel aus irgendeiner Tür rausströmen könnten. Wir haben dann natürlich später noch so Türen, die zuschlagen und aufschlagen und so. Ganz viele Geschosse, eine Unübersichtlichkeit, wo auch sowas wie eine Hetzjagd nahegelegt werden könnte, ne? Und so. Das ist schon ziemlich spannend, dass hier mit dieser Einführung eigentlich so ein Möglichkeitsraum aufgemacht wird für all das, was in diesem Haus dann passieren könnte. Ne? Also ohne dass eigentlich schon irgendwas passiert, bekommen wir ganz, ganz viele Assoziationen gleich mitgeliefert. So. Mhm.
Und was auch auffällt, das ist ja kein neues, hochmodernes Haus für die 70er Jahre, sondern man sieht an, dass hier dort wahrscheinlich ein unbekanntes Leben bereits gelebt wurde, das einige Zeit alt ist und das seine Spuren hinterlassen hat. Ja, wir haben irgendwelche Risse in den Wänden, wir haben irgendwie eine Heizung, die nicht funktioniert, wir haben einen Keller, der zugebaut ist, wo noch ein Haufen Gerümpel unten drin steht, von dem man nicht weiß, okay, wem gehört das, was ist das, warum ist das hier überhaupt versperrt? Und damit auch irgendwie natürlich ein Raum oder Räume voller Dunkelheit. Und es werden auch ganz absichtlich Winkel erzeugt, in dem ja nicht mal der Mondschein oder vielleicht auch das Taglicht irgendwie nur schwer hinkommen, um so in diesem eigenen, neuen, aber doch irgendwie unbekannten Heim zu zeigen, dass man ja auch als Familie, als vermeintliche Besitzer und Eigentümer und letztlich auch irgendwie als Mutter, die ja dann so die Hausherrin sein soll und so weiter und da dann schalten und walten soll, für alle Probleme da ist und sich irgendwie um alles kümmern soll, wenn das nicht geht und hier was nicht funktioniert und hier was gemacht werden soll, dass man nicht alleine ist. Und das bekommt man ja schon, wie gesagt, in den ersten Nächten mit. Und du hattest mir, glaube ich, während deiner ersten Sichtung bereits gesagt, dass ja, ich glaube, vielleicht sogar noch in der ersten Nacht, der Hund sträubt sich irgendwie. Ja, der Hund Sadie möchte gar nicht am Anfang, als noch der Umzug stattfindet, ins Haus, möchte irgendwie draußen bleiben, rennt dann schon irgendwie Spießruten in der Nacht ums Haus, bellt und ist am nächsten Morgen, aus welchen Gründen auch immer, durch welche Begebenheit auch immer, dadurch, dass es ja quasi noch keine manifeste körperliche, physische Identität gibt, tot und liegt halt tot neben dem Haus. Und das findet vielleicht in den ersten, ja, 20 Minuten statt und konfrontiert die Familie dann eben gleich in ihrem neuen Heim, in das jetzt irgendwie Glück und Frohsinn und irgendwie, ja, auch so eine Beständigkeit und einen Zufluchtsort liefern soll, eben, ja, gleich diese sehr, ja, eigentlich traurige Szene, die dann so ein bisschen schnell unter den Teppich gekehrt wird. Wie gesagt, man hält sich hier nicht irgendwie pathetisch oder elend lang an irgendwelchen Sentimentalitäten oder Gefühlssinnigkeiten auf. Das Ganze wird dann ja für den Moment genutzt, aber als ja der Hund dann auch sein Dasein gefristet hat, inklusive seines Todes, dann ist er auch irgendwie vergessen und dann muss es auch irgendwie weitergehen. Und dann bauen wir so langsam die nächste Versuchsanordnung auf, die dann wahrscheinlich oder ganz sicher in der Nacht für den nächsten irgendwie Schock, für den nächsten Schreck, für das nächste Puzzleteil sorgen soll, für die nächste Störung, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, das wird den Figuren und uns ja fast schon in Echtzeit bewusst, würde ich sagen. Ich glaube, wir gehen mit den Figuren sogar im Gleichschritt und sehen manchmal sogar weniger als die Figuren selbst. Manchmal sagen zum Beispiel die Töchter, irgendwas steht da und es steht direkt neben dir und so weiter und so fort. Sie scheinen irgendetwas zu sehen, einen dunklen Schatten, vielleicht auch tatsächlich einen richtigen, ja, Dämonenkörper, eine Verkörperung von irgendetwas. Aber wir sehen dann einfach nur das vermeintlich Reale. Wir sehen da halt einfach nur eine dunkle Ecke und eine Tür, die sich gerade durch was auch immer schließt. Ja, und Kinder und vor allem dann irgendwie so das weibliche Geschlecht neigt dann eben dazu, dann immer das Ganze irgendwie, ja, naja, nicht zu leugnen, sondern eher durch nicht rationale Gründe zu erklären. Ja, der Mann ist da irgendwie ganz anders gestrickt, aber das Haus verleitet dann vor allem irgendwie die weiblichen Personen, die Töchter, die auch nur aus weiblichen Personen bestehen, dazu, ja, Dinge zu sehen, Dinge zu hören, Dinge wahrzunehmen, die für uns scheinbar erstmal nicht da sind und dann Stück für Stück vor allem am Körper der Mutter irgendwie wahrnehmbar werden.
Also es sind die Frauen, die angegriffen werden auf jeden Fall. Ne? Das stimmt, also das fällt mir jetzt erst auf. Der Vater wird gar nicht so angegriffen, sondern agiert eher so als potenzieller Retter dann später zusammen mit Patrick Wilson.
Genau.
Ed Warren heißt er, genau. Wieder das alte Namenproblem, was ich habe. Genau, und du hast es schon angesprochen, diese Szene zum Beispiel, die ja sehr prägnant ist, wo eigentlich das erste Mal so richtig etwas passiert, nämlich dieser Blick, sozusagen, wo sozusagen die Gefahr besteht, dass hinter der Tür in der Dunkelheit etwas ist, ne? Und wir haben ja in dem gleichen Moment, also wir sehen das ja alles so aus der Sicht des Mädchens, was verängstigt ist in der Situation, und wir haben aber gleichzeitig diesen Blick hinten durch diesen Flur auf der obersten Etage in einen anderen Raum noch rein, ne? Sodass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, sollen wir jetzt da hinten hingucken oder sollen wir hinter die Tür gucken oder so, in die Dunkelheit? Kommt jetzt aus der Dunkelheit irgendwas raus oder haben wir da hinten in diesem anderen Raum dann sozusagen was, ne? Diese Tür ist extra offen gelassen und da scheint auch irgendwie so ein Gegenstand oder irgendetwas scheint da zu sein, aber man erkennt es nicht so richtig, ne? Es hat eine gewisse Tiefenschärfe, aber keine, die uns ganz klar macht, ob da irgendwas ist. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wir haben, sobald wir diesen ganzen Raum, und mit Raum meine ich das ganze Haus eigentlich, eingeführt bekommen haben, verschiedene Inszenierungsmechanismen, die uns erstmal in relativ harmlosen Situationen vorgespielt werden im Prinzip. Ne? Also im Prinzip wird uns anhand der Familie dann erstmal vorgespielt, was wir dann im Verlauf des Films weiterhin noch sehen werden. Und zwar an völlig harmlosen Situationen. Da gibt es zum Beispiel oben relativ, ich glaube, das war kurz vorm Schlafengehen, haben wir eine Situation mit der Mutter und dann haben wir einen Schwenk nach links und dann steht auf einmal die Tochter mit einer Zahnbürste aus dem Badezimmer draußen, ne? Also die offensichtlich gerade ihre Zähne geputzt hat. Aber trotzdem haben wir diesen Schwenk auf einmal und wir haben das Gefühl, okay, da könnte jetzt was sein. Wir haben dann später den Vater, der durch das Haus geht, der später noch so ein bisschen gearbeitet hat und irgendwie Geräusche hört, geht so durch das Haus und dann haben wir so einen Schwenk nach oben und auf einmal steht die andere Tochter auf der Treppe. Das ist auch so ein Gruseleffekt, weil sie auch sowas, ja, Todesengelhaftes hat in der Situation, ne? Irgendwas Gruseliges irgendwie, ne? Das war auch ziemlich spannend. Wir haben natürlich Sachen, die im Off passieren. Der tote Hund, wir haben die Wundmale, die auf dem Rücken der Mutter sind und so. Und haben auch zum Beispiel dann später nochmal anhand oder bei den Warrens so einen Perspektivwechsel auch nochmal. Das fand ich auch ganz spannend. Da hat der Vater gerade mit so einem Polizisten gesprochen. Also Ed hat mit einem Polizisten gesprochen. Und dann sehen wir auf einmal einen Kamerablick, den wir auch, also das ist unsere Sichtachse sozusagen, wie er hinter so einem Gegenstand auf Ed Warren und diesen Polizisten guckt und dann aber entdeckt wird und wieder zurückfährt. Und dann stellt sich raus, ja, es ist nur die kleine Tochter, die sozusagen gerade die Leute beobachtet hat. Aber trotzdem hat das ja sowas Beobachtendes, Gruseliges irgendwie so, dieses Gefühl von einer weiteren Präsenz, die sich noch im Raum befindet. Ne? Und das sind all diese Momente oder Inszenierungsmechanismen, die sich dann später in den Ernstsituationen auch wiederholen werden. Schnelle Schwenks, schnelle Schnitte teilweise auch und dann eben auch dieses Spiel mit horizontalen und vertikalen, mit irgendwie Achsen, die sich verschieben und so. Das ist etwas, was sich dann sehr stark etablieren wird. Und das Gleiche haben wir dann eben auch relativ früh zu Beginn schon auf der Soundebene, dass wir es immer zu tun haben mit knarzenden Türen beispielsweise, mit diesem Klopfen, das immer mal wieder auftaucht, mit herunterfallenden Gegenständen. Also man merkt so richtig, wie dieser Horror und dieses Dämonische so langsam einsickert eigentlich in diese Familie. Und das wird am Anfang eben nur exerziert anhand von harmlosen Situationen innerhalb der Familie und später stellt sich dann raus, es gibt so einen Übergang eigentlich. Es gibt so einen Übergang, dass so Momente, die wir oder Situationen, die wir als harmlos erstmal empfinden, sich dann plötzlich als irgendwie gruselig herausstellen. Mhm. Ne? Wie dieses Versteckspiel der Mutter, wenn sie sich die Augen zugebunden hat und man stellt fest, okay, das Klatschen kommt gar nicht von der Tochter, sondern wurde durch etwas anderes erzeugt. Ne? Und dann haben wir auch gleichzeitig diesen sich öffnenden Schrank und so. Ne? Wir haben zum Beispiel auch in dieser, gerade in der Situation mit dem sich öffnenden Schrank, wird das auch so wunderbar gestaged, dass wir die Mutter im Vordergrund haben. Rechts sehen wir in der Unschärfe den Schrank. Da wird extra Platz gelassen dafür, dass dieser Schrank dann alleine aufgehen kann sozusagen. Ne? Also es wird richtig schön so gestaged, sodass wir schon erahnen können, aha, das wird jetzt irgendwie passieren. Ne? Und das Interessante ist, dass man das ja eigentlich die ganze Zeit weiß. Also man weiß ja irgendwie durch das Marketing und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, zumindest aus einer heutigen Perspektive, dass man es hier mit diesem Dämonen-Exorzismus-Film irgendwie auf eine gewisse Weise zu tun hat. Und durch das und natürlich auch durch die ersten Szenen, durch diese Einführungsszene mit Annabelle zum Beispiel, wird das auch schon sehr stark herausgearbeitet. Und trotzdem funktioniert das aber sehr gut, muss ich sagen. Nicht auf eine Weise, dass ich mich wirklich erschreckt habe. Also ich hatte jetzt nicht wirklich Angst während des Films, sondern es ist vielleicht auch so aus einer Film Gucker-Erfahrung mittlerweile, die man mit sich trägt, schon so ein, okay, ich bin eher gespannt, was jetzt passiert, wie etwas inszeniert ist, aber trotzdem funktioniert das über eine sehr lange Zeit schon sehr, sehr gut und sehr effektiv und ist einfach sehr raffiniert, wie das aufgebaut wird, so ganz langsam, ne? So.
Ja, ich stimme dir dazu, wir sind ja auch im Jahr 2013 in einer übersättigten Horrorfilmphase des Found-Footage-Genres. Es gab bis dahin, also quasi von The Blair Witch Project bis, weiß ich nicht, Grave Encounters im Jahr 2011, 2012, gab es ja eine unzählige Menge an B-Movie-Produktionen, die eben dieses Found-Footage-Genre aufgreifen und damit den Horrorfilm ja übersättigen und auch ja stellenweise natürlich für Unmut sorgen, für schlechte Kritiken sorgen und das Genre auch so ein bisschen vor die Wand fahren. Und da ist es relativ erfrischend, zumindest vielleicht im angesichts dieses Moments im Jahr 2013 gewesen, dass jetzt jemand daherkommt, der eben sehr konsistent ist, der keine Zufälle, keine Unstimmigkeiten, der wirklich mit einem sehr stilvollen Ensemble an Stilmitteln, mit großen Kameras, mit arrangierten Umgebungen, wirklich konsistent und ja feingliedrig arbeitet, dass man wieder mal einen klassischen Haunted House, einen Spuk-Horrorfilm sieht, der tatsächlich auf diese Art und Weise und mit dieser Disziplin funktioniert. Und das, da stimme ich dir zu, das macht er wirklich, wie gesagt, mit seinen zuverlässigsten Absichten, die dann ja, wir haben es bereits gesagt, wie gesagt, nicht wirklich gruselig sind. Das ist kein richtiger Schocker. Das ist kein Film, bei dem man die nächsten drei Nächte nicht pennen kann. Bei dem mir beim Wieder- und Wiedersehen auch so ein bisschen tatsächlich die Schockmomente so ein bisschen fehlen. Die haben sich schon so ein bisschen abgenutzt. Aber dennoch ist es, wie gesagt, von seiner Machart eher, wie er den Horror eben in diesem Haus mit den Figuren garniert, ist das schon sehr ordentlich gemacht und ja, bietet dann eben auch den Zeichenvorrat, dass es dann eben in den folgenden Filmen im Conjuring-Universum auch abseits dessen weitergedacht wird. Vielleicht auch manchmal besser gemacht wird, aber ich glaube, es ist ein Grund, warum der Film dann häufig dann doch irgendwie da hervorgekramt wird, weil der schon eben nochmal als neuer Moment begriffen werden kann, in dem nach dieser ganzen Phase der Nullerjahre und mit den beginnenden Zehnerjahren, die vielleicht für den amerikanischen Horrorfilm gar nicht so gut waren, vielleicht nochmal so ein bisschen ja, neu erfindet oder sage ich mal eine Phase schafft von der nächsten 5 bis 10 Jahre, in der genau diese Art des Horrorfilms mit wirklich viel Budget ausgestattet wird und auch die Möglichkeit bekommt, sich beispielsweise im Kino zeigen zu können.
Und also du hast vollkommen recht, wirkliche Schockmomente gibt es in diesem Film eigentlich nicht und das eigentlich bis zum Ende nicht. Ne? Also wir haben dann sowas wie eine Eskalationslogik, also diese ganzen dämonischen Begebenheiten nehmen zu, aber das sind eher Sachen, die nicht wirklich auf Schock aus sind. Ne? Das sind dann eben mal zerspringende Glühbirnen beispielsweise, die da passieren. Ne? Es sind so ein paar Nachtszenen, die dazukommen, so die generelle Zunahme des dämonischen Einflusses, dass sich mal mehr Schränke öffnen, Türen zufallen, diese Bilder, die dann herunterfallen, die sich da in diesem Treppengeländer befinden und so, ne? Das gehört dann dazu. Und wir haben dann lange keine wirklich physische Verbindung dazu, also keine wirklich personifizierte Gefahr. Die kommt dann irgendwann, ne? Also es gibt dann irgendwann so diese Aufnahmen eines hexenähnlichen Wesens, sage ich mal so, was dann diese Frau ist, die ihr Kind geopfert hat. Aber auch die Gesichter sehen wir nur ganz, ganz kurz. Also die sind dafür da, um uns kurz zu schocken und uns einen Jumpscare zu verursachen, dass wir uns erschrecken. Aber die sind nicht dafür da, dass wir dort groß was drin lesen, dass wir irgendwie eine Psychologie erkennen oder sowas, dass wir wirklich rätseln können bei dieser Figur oder sowas. Das will der Film im Prinzip gar nicht. Und das intensiviert sich bis zum Ende so ein bisschen. Also dann haben wir ja diese Übernahme der Mutter sozusagen durch den Dämon. Und selbst da passiert das eigentlich kaum. Also es gibt ja diese ganz letzte, oder ja, so kurz vorm Ende gibt es diese Extorsionsszene, wo die Mutter so eine Art Laken über dem Kopf hat, ne? So ein Kissenlaken ist das, glaube ich, oder sowas, ne? Ja. Und auch da wird uns ja im Prinzip dieser Blick auf das Gesicht der Mutter verwehrt, ne? Das ist ja eine Szene, die nur davon lebt, dass wir interpretieren, wann ist es soweit, dass dieser Dämon ausgetrieben ist, ne? Also dieser Kopf mit dem Laken darüber wird im Prinzip zu so einer Art, Projektionsfläche, in die wir dann reinlesen können, was passiert dort drin. Ne? Also es ist so ein Ausdruck von Innerlichkeit, den wir interpretieren können. Also was passiert in diesem Körper jetzt drin? Und wir werden so ein bisschen frustriert dadurch, dass wir das nicht erkennen. Das ist so ein bisschen der ähnliche Effekt, den wir letztes Mal bei Scarface hatten, mit dem Handtuch, was über dem Gesicht von Scarface in diesem Fall liegt. Ne? Dass wir auch dieses Gesicht nicht lesen können sozusagen und dass uns da der Blick drauf verwehrt wird. Und ja, vor diesem Hintergrund haben wir im Prinzip so eine klassische Eskalationslogik, ohne dass wir so eine wirkliche Zunahme von Gewalt, Blut und sowas eigentlich damit verbinden. Und das ist schon relativ überraschend für mich gewesen, dahingehend, dass ich ja wusste, dass es sich dabei um einen Film von James Wan handelt irgendwie. Ne? Und ist irgendwie etwas, womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte in diesem Sinne. Ja, genau, diese Eskalationslogik und diese Paranoia, dieses Paranoia- und Horrorgefühl, was dort etabliert wird. Und ja, man kann deswegen sagen, der Film lebt eigentlich nicht von Affektbildern, sondern er lebt eigentlich von so einer Paranoia, dieser allgegenwärtig drohenden Gefahr, die eigentlich dadurch nur passieren kann, dass wir eben eigentlich nicht sowas wie eine physische Manifestation eines Wesens haben, sondern dass es theoretisch überall, in jedem Geschoss, jederzeit, dass da irgendwas passieren könnte. Ne? Dass eine Tür zufallen könnte, dass irgendwie ein Gewehr auf einmal losgehen könnte, was schießt, wie wir es dann am Ende haben. Oder dass irgendwie ein Schrank auf eine Figur drauffallen könnte oder sowas. Ne? Also der Film macht da relativ viele Assoziationsangebote, kann man sagen, von Dingen, die passieren könnten. Bis zum Ende hin, wenn ja sogar ein Mensch dann durch einen Raum durchfliegt und so, ne? Also in diesem Fall die Mutter. Das ist schon ganz, ganz spannend, was hier gemacht wird. Ja,
ja. Und was mir dabei aufgefallen ist, vielleicht nicht beim ersten Sehen, aber dann durchaus mit den Malen, ich kenne den Film jetzt schon länger, habe den auch in einer schönen Edition. Wenn wir an Filme wie Der Exorzist denken oder wenn wir an The Others denken mit Nicole Kidman oder an Poltergeist, ich glaube, ist Poltergeist aus 83?
Ich glaube 81, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
Okay. Ja. Dann ist der Resonanzraum dieser kollektiven Angst, die dort vielleicht gebündelt wird, ja meistens, du hast ja bereits erwähnt, ein Haus. Und in diesem Haus sind es dann ja auch meistens Frauen, denen dann eben das Leid zuteil wird. Frauen, die Teil einer Familie sind. Keine alleinstehenden Frauen, keine alleinerziehenden Frauen, keine alten Frauen, sondern ja Frauen, die dann auch noch im gebärfähigen Alter sind und vielleicht sogar schon, sehr häufig sogar, Mütter sind. Und da haben wir es ja auch mit zu tun. Wir haben ja sogar zwei Mütter, die hier als Medium, die eine als ja durchlässiges Medium, als empfangendes Medium, die eine als leidendes Opfer, die ja hier tatsächlich auch existieren und eine sehr wichtige Rolle tragen. Natürlich einmal natürlich Lorraine Warren, gespielt von Vera Farmiga, die dann auch in den anderen Filmen immer zugegen ist, die aber auch schon anderen großen Titeln mitgespielt hat, die mir gerade gar nicht so einfallen.
Ich weiß, dass sie auf jeden Fall in The Departed von Martin Scorsese eine Rolle gespielt hat. Da war sie ja diese Psychologin, mit der die Figur von Matt Damon dann ausgeht im Verlauf des Films, ja. Und das ist aber auch der einzige Film, von dem ich sie jetzt ansonsten, glaube ich, kenne. Mhm. Also zumindest gerade präsent irgendwie, ja.
Ja, und es ist irgendwie, scheint irgendwie für den Horrorfilm allgemein charakteristisch zu sein und würde auch dazu passen, dass vielleicht ein James Wan hier so ein bisschen, naja, in der Tradition des guten alten Horrors steht, dass Mütter oder Töchter immer so die Last des Opferseins tragen. Ja, die Väter, wir haben es bereits gesagt, finden sich immer in so einer rationalen Ohnmacht wieder, können eigentlich gar nicht wirklich handeln. Es gibt hier natürlich die eine Ausnahme, das ist hier Ed Warren. Und man könnte jetzt mutmaßen, wir haben es hier in den 70er Jahren mit einem klassischen Familienbild zu tun, das vielleicht gar nicht mehr so kirchlich erzogen ist. Zumindest bringen erst die kirchlichen Symbole und den Glauben, die Warrens so richtig, in das Haus. Es sind keine Kreuze aufgehangen, es wird nicht am Abend gebetet. Ob es da eine Kirche im Ort gibt, wird gar nicht weiter kontextualisiert. Und ja, wir haben hier schließlich eine Mutter, Carolyn, die für die Familie da ist, die erstmal scheinbar keinem Job nachgeht. Wir sehen dann immer schon, wie ihr Mann ja spät arbeitet und so weiter, über den Büchern hängt, immer mal in die Stadt muss, immer mal raus muss. Das ist für Carolyn erstmal irgendwie nicht vorgesehen. Und ich dachte mir, dass in der Tradition des Horrorfilms das Übernatürliche, das Paranormale, das Teuflische vielleicht auch so eine Projektionsfläche für die weibliche Überforderung sein könnte. Für die als ebenso Eskalationslogik der domestizierten Frau, domestizierten Mutter, deren Rolle ja fast schon irgendwie ontologisch klar ist. Es ist klar, dass wenn du eine bestimmte Entwicklungsstufe als Frau erreicht hast, dass du in dieses Muttersein hineinwachsen musst, dass du dich eben um Kinder kümmern musst, dass du deinen Mann lieben musst, dass du dich um das Haus und die ganze Hauswirtschaft kümmerst und so weiter und so fort. Und dieses Unbändige, dieses Ungezähmte einer Frau, dieses Wilde, was ja auch einer weiblichen Person stecken kann, in Sulawski wird das ja auch fantastisch gezeigt, bricht dann eben aus und erreicht dann irgendwann die Frau, und in der Logik des Films ist das was furchtbar Schreckliches. Die Familie ist bedroht, die Frau könnte jetzt auf einmal zu einem anderen Wesen als Mutter mutieren, zu einem ja schieren Monster werden oder sich eben einfach, wenn man das jetzt abstrakter denken möchte, emanzipieren. Und da ist ganz interessant, Vera Farmiga da eben so als Lorraine Warren, ja, so diese christliche Urmutter, die Ordnung wiederherstellen kann, die die bösen Teufel einer Frau besiegen kann, und die nicht Opfer dieser Transformation ist, das ist dann eben Carolyn, sondern die eben die Jägerin, und die eben danach sucht, dass ja das wahrscheinlich christlich geprägt, aber dann doch schon säkularisierte Familienbild wiederhergestellt werden kann. Denn die beiden, Ed und Lorraine Warren, die glauben, die haben ihr Weihwasser, die haben ihren Kruzifix, die haben ihre Bibelverse, die haben wahrscheinlich dann eben exorzistische Rituale, wie man eben so diese familiäre Ordnung wiederherstellen kann, dieses konservative Bild, das auch wiederhergestellt werden muss. Und am Ende durchläuft die Familie keine Transformation, die Familie verändert sich nicht, auch wenn sie was ganz Furchtbares erlebt haben und alle wirklich der Mutter Carolyn helfen, dass sie sich jetzt wieder normalisiert und wieder zu der Mutter ist, die sich alle der Familie und die sich die Warrens da irgendwie wünschen. Und das zeigt vielleicht auch mit Absicht, ich möchte dem Film das gar nicht irgendwie jetzt negativ oder erzkonservativ unterstellen, zeigt aber, ja, sage ich mal, die konservative Tradition des konventionellen Films, dass Frauen dann doch irgendwie immer die sind, die das vermeintliche Opfer sind, in der Logik der Menschen, die das dort ja bemitleiden, die das dort ganz furchtbar finden und beweinen. Und dass wir das hier im Jahr 2013 in The Conjuring eben genau so, ja, konservativ oder schon irgendwie antiquiert haben. Ist jetzt nicht schlecht, ist jetzt nicht böse, aber es stellt sich damit irgendwie in die Tradition des klassischen Spukhorrors, ich habe es bereits gesagt, Exorzist und so weiter, da, wo es auch mal irgendwelche Rollenbilder und Frauenbilder gibt, die, ja, den christlichen, katholischen Geist vermeintlich überwinden, aber das muss wieder hergestellt werden. Das muss irgendwie wieder besänftigt werden. Da darf man nicht draus ausbrechen. Und dieser mütterliche Ort, das Haus, die Küche, die Wohnung, die Stube und so weiter, dieser Ort des frommen Betens und Arbeitens und für die Familie Daseins, das wird dann halt von der teuflischen Natur heimgesucht, die eine Frau vielleicht ausprägen kann. Und das Ganze wird dann ja natürlich mit diesen Szenen, die wir kennen, das ist auch hier in The Conjuring nichts Neues, eben durch Weihwasser und geschrieene Bibelverse wieder ausgetrieben. Ja, und das fand ich so in der Logik des Films, in der Logik der Filme, auf die der Film vielleicht rekurriert, eine ganz interessante Beobachtung, was diese Filme mit der Frau, mit der Mutter eigentlich so veranstalten und was die für ein, was die, sag ich mal, für einen geistigen Vorrat haben, was jetzt eine traditionelle Familie betrifft.
Finde ich super spannend. Ich habe es jetzt gar nicht so stark auf die Rolle der Frau gelesen, aber ich habe es ähnlich gelesen in Bezug auf ja, auch ein Familienbild, wenn man so will, und auf eine Gesellschaft, die sich in den 70er Jahren in den USA ganz schön verändert, beziehungsweise eigentlich schon vorher in den 60er Jahren. Du hast es auch schon richtig ausgearbeitet, denn es scheint so einen Gegensatz zu geben zwischen den Warrens und den Parents. Ne? Also die Warrens, du hast schon gesagt, wir bekommen die direkt eingeführt, die beiden mit einer sehr traditionellen, frommen Kleidung auch. Ne? Alles ist sehr zugeknöpft, alles ist sehr ernst und konzentriert. Sie sprechen auch davon, ja, dass sie christlich sind, das geht sehr, sehr viel um Glauben in den Dialogen, es scheint generell auch eine sehr christlich geprägte Familie zu sein, die versuchen ja dann auch mit Kreuzen und mit Weihwasser den Dämon auszutreiben und so, ne, also das Thema ist da eigentlich schon klar und es war für mich, waren die Warrens so ein Ausdruck eines vielleicht klassischen, konservativen, gläubigen Amerikas, so im Großen und Ganzen, ne, man hat ja auch diese an sich rührseligen Szenen zum Beispiel zwischen Mutter und Tochter, die ich so ein bisschen kitschig fand persönlich, aber ich weiß, was das aussagen soll, ne? Also es soll schon so eine gewisse Verbindung halten oder uns zeigen und dass eben die Tochter dann auch in so eine Tradition reinwächst, in so einem behüteten Leben einfach aufwächst, ne? Das haben wir bei den Parents bis zu einem gewissen Grad auch, aber sie werden ja auf eine ästhetische Art und Weise zum Beispiel sehr anders präsentiert. Also was mir da direkt mal aufgefallen ist, Roger hat lange Haare, was so um diese Zeit erstmal so gerade in den 50ern und 60ern davor eigentlich so klassischerweise nicht wirklich gegangen wäre. Ich erinnere mich da immer an diesen Clip, den man im Internet ab und zu findet, wo so die älteren Männer in den 50er Jahren dazu gefragt werden, ja, was halten Sie denn davon, dass die Jungen jetzt alle mit so langen Haaren rumlaufen und so, ja, also da würde ich die Haare ausziehen, wenn meine Tochter mit so einem Typen ankommen würde und sowas, ne? Also, was ja schon so ein Zeichen für Protest ist in dieser Weise, ne? Dann haben wir auch eine deutlich legerere Kleidung bei denen, außer bei der Mutter, muss ich sagen, also das ist schon so ein klassisches konservatives Kleid, was die meistens anhat, aber trotzdem, gerade bei ihm ist es so ein bisschen legerer und die Information, die das Fass dann zum Überlaufen bringt, ist im Prinzip dann später, das wird ja explizit gesagt, dass die beiden aus der Kirche ausgetreten sind. Ne? Also zu diesem christlichen Bild von Amerika so ein bisschen in den Rücken kehren. Und das passt eigentlich wunderbar in die Zeit um dieses Jahr 1971 drumherum. Wir hatten vorher in den 60er Jahren bereits die Bürgerrechtsbewegung, wir haben die Vietnamkriegsproteste, wo auch nochmal so eine linke Bewegung im Prinzip in den USA sich aufmacht und stärker wird. Wir haben eine Generationenrevolte, gerade in den Ende der 60er und 70er Jahre, die Etablierung von Hippietum, von sexueller Freiheit, von Drogenkonsum. Wir denken ans Woodstock Festival, was Ende der 60er dann war. Und wir haben da mit diesen ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen im Prinzip so ein Ablegen von klassisch-christlich geprägten Werten und so diesem klassischen Konservatismus. Nicht ablegen vielleicht, aber zumindest so ein Infragestellen dessen. Im Prinzip so eine Art postmoderne Bewegung, wenn man so will. Und für mich scheinen die Parents, dadurch, dass sie ja immer noch so eine Familie sind, die allerdings schon aus der Kirche ausgetreten ist und das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, so diesen Übergang zu repräsentieren zwischen diesem klassischen konservativen Amerika und eben neuen Lebensentwürfen, wenn man so will, ne, die so ein bisschen freier sind und so, ne. Und ich habe dann dementsprechend auch den den Dämon, der dann herauskommt, als genau diese zerstörerische Kraft des klassischen Konservatismus verstanden, der im Prinzip in die Mutter hineinfährt und auch dieses Bild der klassischen Mutter dann tatsächlich noch aufbricht. Ich habe es jetzt gar nicht so sehr auf Frau bezogen, aber so tatsächlich, dass hier so etwas wie eine Befreiung stattfindet, sodass dann im Prinzip man nicht mehr sich sozusagen in dieses Familienbild eingliedert, sondern individueller wird, um das mal so zu sagen. Ne? Und das muss dann im Prinzip gerade gerückt werden von den Warrens. Und dazu passt auch diese erste Begegnung zwischen Warrens und Parents tatsächlich. Das fand ich ganz gut. Ich finde, also erstmal ganz grundsätzlich finde ich, dass Ed sehr, sehr arrogant gegenüber Roger ist die ganze Zeit. Also er behandelt ihn immer die ganze Zeit so ein bisschen abfällig und dann in einer Szene fragt zum Beispiel Roger auch irgendwas zu dieser Kamera, mit der dann, oder dem Fotoapparat, mit dem dann eben der Dämon aufgenommen werden soll oder so. Und Ed sagt dann, ja, dafür ist eine Kamera halt da, ne? So nach dem Motto. Ne? Also er behandelt ihn so richtig abfällig. Und auch wenn Lorraine in dieses Haus reintritt, begutachtet sie Roger das erste Mal so sehr distanziert, so fast mit so einem Ekelanblick. Ne? Wir werden dann später herausfinden, dass das ist, weil sie dort den Dämon gesehen hat, weil nur sie das kann. Aber in diesem ersten Moment ist es so ein, fragt man sich, warum denn eigentlich? Hat sie irgendwas gegen ihn und so? Ne? Als ob da so ein Gefälle zwischen den beiden stattfindet.
Sind die Haare.
Es sind die Haare, ja, die sie ekelhaft findet. Ne? Nee, sie findet ihn ja erstmal gar nicht ekelhaft, aber es gibt dann trotzdem so diesen Moment, wo man sich denkt, hat sie gerade irgendwie eine Erkenntnis über ihn oder so? Oder man weiß nicht so richtig, warum sie das macht, warum sie diesen fast ängstlichen, abwertenden oder distanzierenden Blick auf ihn anwendet sozusagen. Und später erfährt man das. Das heißt, wir haben hier schon sowas, so gesellschaftliche Gegensätze zwischen einem klassischen christlichen Konservatismus und neuen gesellschaftlichen Ideologien, die in die Gesellschaft einziehen. Und um die Vertreibung dieser neuen Ideologien scheint es für mich dann schon in diesem Film auch zu gehen, also sozusagen um das wieder gerade Rücken einer Gesellschaft, wenn man so will. Also das ist schon so ein bisschen so ein Konservatismus, der dem Film anhaftet, der ja auch wiederum zu sowas wie Saw, den James Wan vorher gemacht hat, ja wunderbar passt, ne? Wenn es gerade darum geht, sowas wie Menschen, die anscheinend gesündigt haben in diesem Sinne. Das wird bei Saw nie so christlich konnotiert, aber trotzdem sind es ja Sünden wie Drogenkonsum, unehelicher Sex, keine Ahnung, und dann andere Arten und Weisen. Ich glaube auch der Betrug von Ehepartnern und so weiter. Das sind ja Themen, die in Saw sozusagen durch diese Instanz des Jigsaw gerade gerückt werden müssen. Ne? Also da steckt auch schon so etwas Konservatives drin. Und das scheint diesem Film hier, The Conjuring, auch anzuhaften. In einer gewissen Weise. Was ich erstmal persönlich gar nicht so schlimm finde, weil ich zwischen Realität und Film ganz gut trennen kann. Aber trotzdem scheint es da so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil es in der Tradition des Genres steht, wie du es schon herausgestellt hast, ne? So in der Tradition eines Exorzismusfilms oder von bestimmten Horrorfilmen generell. Gerade wenn wir da in die 80er hineingehen, in diese ganzen Teenie-Horrorfilme, wo es dann auch darum geht, zum Beispiel den vorehelichen Sex und das ausschweifende Partymachen und so zu verhindern, in sowas wie Halloween, Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. vor allem, wenn es ja ganz stark um die sexualisierte Atmosphäre in diesem Camp geht, was dann eingedämmt wird durch Jason Voorhees und so. Also da scheint der Film in so einer gewissen Tradition zu stehen. Ich finde aber, und dazu möchte ich dann später vielleicht noch so ein bisschen kommen, dass er das auch ein Stück weit zumindest hinterfragt, so durch seine Inszenierung. Aber ja, vielleicht hast du ansonsten noch so ein paar Gedanken dazu.
Ja, also ich kann dir da nur beipflichten. Also ich habe schon am Anfang gesagt, dass ich den Film prüde finde. Jetzt nicht nur von seiner Machart, sondern wirklich auch die Figuren sind tatsächlich auch prüde. Die beiden, ja, verbringen dann halt die erste Nacht und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich gibt es dann einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Und das wird auch weder gezeigt noch angedeutet. Die beiden sprechen mal drüber. Sie wacht morgens mit blauen Flecken auf. Dass die blauen Flecken dann natürlich aus anderen Gründen herrühren, wird dann natürlich auch weiter und weiter erschlossen. Und ja, dann kommt natürlich noch zum Tragen, dass wir abseits dieses prüden, vielleicht uramerikanischen Verhaltens, vielleicht sind Amerikaner, ich glaube, das wird ihnen auch immer so nachgesagt, sind ja so von ihrer Sexualität und der Expression ihrer Sexualität, gerade im ländlichen Bereich, ja dann doch eher, ja, wie gesagt, konservativ, eher prüde. Und es gibt auch, wie gesagt, immer so eine latente Religiosität, die allerdings diesem Automatenprinzip folgt, wenn ich dich brauche, dann rufe ich dich an und dann hilfst du mir mal. Und das ist ja auch ähnlich. Ich glaube nicht, dass jetzt oder die Warrens werden hier jetzt nicht als religiöses Ehepaar inszeniert, sondern einfach als, ja, Helfer, die Ordnung, die, ja, du hast gesagt, die konservative Ordnung wiederherzustellen. Und wenn dafür eine gewisse Religiosität oder eine Spiritualität vonnöten ist, weil meine Frau, die Lorraine, ja schon diese ganzen Erfahrungen gemacht hat und ja mit diesen ganzen Dingen vertraut ist, dann helfen wir den Menschen auf dem Land, ihren bürgerlichen Traum oder sage ich mal, das von der Gesellschaft evozierte Bild der bürgerlichen Familie auf dem Land, ja, mit mehreren Kindern und so weiter, mit einem alten Auto, dem man sich noch als Mann natürlich widmen kann, was in der Garage steht und wo dann noch Ed sagt, ach Mensch, warum bringen sie denn den nicht fit, das ist ja so toll, diesen Chevy, den würde ich mir gern mal irgendwie angucken und aufmöbeln, ja, dass der Mann natürlich auf dem Land macht, die männlich sind und die Frau da, Ed, Lorraine und Carolyn hängen dann zusammen die Wäsche auf und so weiter und so fort und reden über die Familie und über die Kinder. Ja, genauso eben diese Stereotypenrollen, diesen Glaube an Zusammenhalt und an dieses bürgerliche Leben wiederherzustellen. Und genau, ich hatte schon gesagt, das rechne oder das stelle ich dem Film nicht irgendwie negativ in Rechnung. Ich glaube, der macht das natürlich als Prinzip, nutzt das einfach als Medium, als Trägermittel, um einfach das zu machen, was James Wan gut kann. Und das ist eben die Inszenierung dieser einzelnen Setpieces. Eins der besten Setpieces, da hast du noch mal ganz kurz drauf verwiesen, als, ich glaube, Carolyn fragend irgendwo im Raum steht und auf einmal diese ganzen Bilder runterfallen, dieser riesige Knall entsteht, die Türen knallen und so weiter und so fort und auf einmal irgendwie ein Gelächter passiert und so weiter und so fort. Das war für mich so der prägnanteste Schreckmoment, der mir in Erinnerung geblieben ist, der wirklich sehr gut gemacht ist. Einfach gemacht ist, aber dann irgendwie sehr gut gemacht ist und gerade auf einer tonalen Ebene. Ist das wirklich, sind diese Laute, diese Knarzgeräusche und diese ganzen Spannungselemente, die sich eben aus diesem Ton, der in meinem Haushalt entstehen kann. Ja, das sind natürlich die Dielen, das sind die Türen, das sind irgendwelche Rohre, das ist die Heizung, das sind irgendwelche Trittgeräusche, die man von oben hört, irgendwelche Geräusche aus dem Keller. Die werden hier alle fein, säuberlich durch ein wirklich gutes Mastering und wenn man es dann hat, anständigen Kopfhörern oder Lautsprechern rübergebracht. Und dadurch hat man auch gleich irgendwie noch so ein fast schön haptisches Erlebnis und kann sich noch mal immersiver in diese ganzen Szenen dieser ja dann doch so konservativen Familie hineinversetzen. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, was die Familie ist, was die Familie sein soll, was die Warrens eigentlich da verzapfen. Genau, das hat es ja auch schon gesagt, hat nochmal wie so ein Cold Case, der jetzt nochmal hervorgekramt wird, der jetzt der Schlimmste sein soll und die nachfolgenden Teilen ist das dann der nochmal Schlimmste und dann der nochmal Schlimmste. Das Ganze versucht sich dann noch so ein bisschen zu steigern, bleibt aber, wie gesagt, in seiner Essenz zum Glück relativ konsistent, auch wenn dann James Wan auf den Produktionsstuhl wechselt. Bleibt die Handschrift ganz deutlich erkennbar. Ich denke mal, der wird hier einen relativ großen Einfluss über die gesamte Reihe hinweg gehabt haben, wird das Ganze irgendwie kuratieren und betreuen. Und ich muss mich nochmal korrigieren, es gab nicht nur einen Annabelle-Film, der Annabelle heißt, sondern es gab sogar noch einen zweiten Annabelle-Film, der nochmal weiter zurückgeht, der Annabelle Creation heißt. Da war ich sogar im Kino und ich erinnere mich, dass ich den sogar ziemlich gut fand. Und das müsste, glaube ich, der allererste Film sein.
In der Chronologie dieser.
Ja, ich glaube, das ist der früheste Film, spielt auch auf dem Land in einem großen Haus mit vielen Töchtern und einer Familie. Und da ist dann diese Puppe, glaube ich, das erste Mal. Und der ist aber wirklich gruselig. Also
du meinst nicht der erste Film, der erschienen ist, sondern in der Chronologie dieser Reihe.
In der
ist
Chronologie
das
der
erste
Erzählung.
Ereignis.
Ja,
sozusagen.
Ja,
okay,
genau.
Alles klar.
Ja. Genau. Ja. Fiel mir noch ganz kurz ein, Annabelle Creation. Ja, schon vergessen.
Ja. Du hast ja jetzt nochmal wunderbar dargestellt, was du immersiv an dem Film findest, die verschiedenen Effekte, die hier eingestreut werden, genau, sowohl auf Sound als auch auf Bildebene. Und ich möchte zumindest ein klein wenig widersprechen und da kommen wir zu einem Punkt, der für mich diesen Film tatsächlich nochmal ein bisschen interessanter macht, als es auf den ersten Blick vielleicht sogar scheint. Und das ist so ein bisschen dieser Punkt, dass ich mir diesen Film anschaue und eigentlich konstant so dieses Gefühl hatte von, eigentlich sind hier zwei verschiedene Effekte, die auf mich einwirken. Und das ist zum einen dieses sehr immersive Gefühl, diese Überzeugung, die der Film uns darbietet, durch eine quasi vorbildhafte Inszenierung von Schockeffekten und Horrormomenten, Horrorsequenzen. Und auf der anderen Seite auch, und da kommt wieder der Meta-Lukas bei mir zum Vorschein, eigentlich das konstante Offenlegen der Inszenierungsmechanismen, was wiederum eher anti-immersive Effekte hat. Und das, würde ich sagen, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, findet auf mehreren Ebenen statt. Nämlich auf der Mise-en-Scène zum einen, also beziehungsweise auch auf im Kostümdesign und so weiter und so fort. Dann auf der Ebene der inszenatorischen Mittel. Und dann legt der Film das auch ganz offen deutlich, indem er seine eigene Medialität auch nicht nur durch seine Inszenierungsweise, sondern auch thematisch zur Schau stellt. Was meine ich damit? Ich fand das auf der Mise-en-Scène-Seite erstmal sehr interessant, dass wir es hier, beziehungsweise auf der Seite des Kostümdesigns, dass wir es hier teilweise nicht nur mit sehr klassischer Kleidung aus den 70er Jahren zu tun haben, sondern auch mit Kleidung, wo ich mich erstmal gefragt habe, könnte man das nicht heute eigentlich auch noch so tragen? Sowas wie Polohemden, irgendwelche anderen Hemden, dann irgendwie so ganz normale Jeans und so weiter und so fort. Das ist jetzt, schien mir jetzt nicht so wirklich rein nur auf die 70er zu passen. Ich finde, es gibt auch gerade bei den Warrens so einen schönen Kontrast, dass sie ja im Prinzip erstmal mit dieser sehr konservativen Kleidung gerade in diesen Vortragssituationen auftreten. Und dann aber auch haben wir so Momente, wo die im Prinzip ganz normal gekleidet sind, wie Menschen, die auch heute so rumlaufen könnten tatsächlich. Ne? Sodass bei mir eigentlich in meinen Gedanken der Rückgriff auf die fromme Kleidung für diese Vortragssituation eher so eine Art Branding ist, ne? Als ob die sozusagen nochmal herausstellen wollen, ja, wir sind Geisterjäger, wir kümmern uns um paranormale Aktivitäten, die irgendwas Dämonisches zu tun haben, aus längst vergangener Zeit sozusagen, ne? Und das ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich mir dachte, die Leute sind öfters auch mal eigentlich so gekleidet, wie das heute der Fall ist. Ganz, ganz klar wurde mir das dann bei den Studenten, weil da überhaupt nichts Klassisches drin ist. Die haben so Kleidung, die könnte man auch heute klären. Das sind irgendwelche T-Shirts, mit denen die dann rumlaufen, irgendwelche Hemden, Pullover, ganz normal. Das erscheint mir jetzt nicht irgendwie besonders klassisch in dem Sinne. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sich Mode nicht so wahnsinnig groß verändert hat seit den 70er Jahren. Aber trotzdem erschien mir das die ganze Zeit, während ich den Film gesehen habe und vielleicht auch so ein bisschen dadurch, dass ich vorher, bevor ich den Film überhaupt geguckt habe, mir dachte, ja, das ist doch irgendwie, hat das was mit Insidious zu tun. Und man kennt ja so ein paar Momente, Szenen und so, dass ich erstmal gar nicht so das Gefühl hatte, dass das irgendwie ein Film ist, der nicht in unserer Gegenwart spielt. Sondern ich dachte erst, dass das ein Film ist, der in unserer Gegenwart spielt. Ne? Genauso wie Insidious das auch tut. Und das ist sowas, was ich mit reingenommen habe und was mich dann auch eine ganze Zeit lang gar nicht so sehr gestört hat. Also ich hatte wirklich erstmal so ein bisschen das Gefühl oder hätte das Gefühl gehabt, wenn ich es nicht gewusst hätte, könnte dieser Film auch in unserer Gegenwart spielen. Zumindest was viele Elemente angeht. Und dann haben wir auch so einen Rückgriff, und das hast du auch schon angedeutet, auf so bekannte Horrortropen beziehungsweise Elemente, die wir auch aus vergangenen Horrorfilmen kennen. Also das Haus zum Beispiel hat einen gewissen Bezug zu sowas wie Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel. Ne? Dieser klassische Aufbau mit dem Flur und der Treppe, die dort hochgeht. Der Keller aus Psycho beziehungsweise Evil Dead. Ich fand auch den See, da gibt es diesen einen Blick von Lorraine auf den See. Das hat sehr viel von Freitag der 13. Also da könnte jederzeit Jason Voorhees aus dem Fluss hinauskommen jetzt in dem Moment und dann Jagd auf die Leute machen. Ich hatte da vor allem die Endszene aus Freitag der 13. so, an die hat mich das erinnert, wo die weibliche Hauptfigur sich im See befindet und dann kommt der vermeintlich totgeglaubte Jason nochmal nach oben und zerrt sie dann nach unten in die Tiefe des Wassers. Das war so ein Moment. Und das sind so Momente, wo ich mir dachte, sollen wir als Publikum diese Referenzen auf andere Filme erkennen? Und ich als jemand, der diese Filme kennt, erkennt das natürlich und sehe diese Bausteine. Und das hat für mich auch etwas Anti-Immersives sozusagen, dass ich nicht sozusagen einen See oder das Haus als Bestandteil einer überzeugenden Diägese in dem Fall wahrnehme, sondern als Rückgriff auf vergangene Horrorfilme sozusagen. Ne? Das war so dieser Mise-en-Scène-Teil, den ich jetzt erstmal hatte, beziehungsweise dieser rein thematische Punkt. Und dann kommen wir zum Punkt der inszenatorischen Mittel. Und das finde ich besonders spannend, weil wenn ich so an vergangene Horrorfilme, gerade aus dieser Zeit, aus den 70ern und 80ern denke, dann denke ich sehr viel an ruhige Bilder, an Bilder, die eigentlich keine große Hektik versprühen, an vielleicht eine relativ langsame Bildfolge, eine relativ langsame Montage, so dass man immer noch so einen gewissen Überblick dann auch behält in bestimmten Situationen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Film sehr modern inszeniert ist, sogar so modern, dass mir diese Inszenierungstechniken richtig ins Gesicht geklatscht werden sollen. Was meine ich damit? Drohnenaufnahmen, lange Plansequenzen, dann generell die Verwendung von digitalen Handkameras. Digitale Handkameras haben auch noch den Vorteil oder diesen Effekt, dass man die ganze Zeit die Bewegung der Kamera sieht. Man sieht dieses Zittern die ganze Zeit, ne? Als ob da wirklich eine Person sozusagen mit drin ist, dann, die das Ganze abfilmt. Wir haben langsame Schwenks, wir haben auch bei vermeintlich stillstehenden Bildern so ein Zittern ab und zu, wo man eigentlich eine Kamera mit einem Stativ hinstellen könnte und das abfilmen könnte, zum Beispiel in dem Gespräch mit dem Priester, den wo Ed, glaube ich, mit dem spricht, wo es um diesen den Exorzismus geht, den dieser Priester vornehmen könnte. In dem Moment haben wir so eine halbnahe von beiden, wie sie miteinander sprechen, und währenddessen könnte das Bild stillstehen, die Kamera zittert aber. Das heißt, uns wird im Prinzip dargeboten, hier ist jemand, der tatsächlich eine Kamera hält in dem Moment, ne? Und das setzt sich fort auf der Ebene der Offenbarung von Film, um das mal so zu sagen. Also, dass wir hier oftmals offenbart bekommen, dass wir es hier mit abgefilmtem Material zu tun haben. Und da fällt mir die Eingangssequenz ein, nämlich die Sequenz mit Annabelle. Wir haben das so, dass wir diese ganze Sequenz sehen, wie diese Jugendlichen interviewt werden, wie wir dann diese Szenen in dem Flur haben und dieses Klopfen an der Tür und so weiter und so fort. Und dann zoomt die Kamera auf einmal raus und wir sehen, ah, das war alles Teil eines Vortrags sozusagen. Also die Bilder, die wir dort gesehen haben, waren Teil eines Vortrags. Das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil in der Logik des Films müsste ja dann dort drin mit diesen Jugendlichen zusammen ein Kameramann gewesen sein, der das Ganze abgefilmt hat. Das heißt, wir haben hier im Prinzip eine Logik von Inszenierung, die sich über den gesamten Film hinweg durchsetzt, die aber in dieser ersten Szene als inszeniert dargelegt wird. Das haben wir später nochmal in dem zweiten Vortrag und das haben wir auch auf eine Art und Weise, wenn wir diese Untersuchung im Keller haben. Da haben wir nämlich tatsächlich diesen Polizisten, der sich eine Handkamera nimmt und mit den Warrens dann zusammen in diesen Keller geht. Und das Einzige, was wir im Prinzip, was sich unterscheidet zu den herkömmlichen Aufnahmen, die wir ansonsten im Film haben, sind fehlende Schnitte, fehlende Perspektivwechsel und gewisse Sounddifferenzen. Ansonsten könntest du diese Aufnahmen auch ganz normal in diesem Film verarbeiten. Das heißt, diese Aufnahmen unterscheiden sich nicht wirklich von dem Rest des Films. Und wir haben dann sogar diesen Effekt, dass wir erst gar nicht wissen, wer diese Kamera eigentlich mit nach unten trägt. Und nachdem das Filmen dieser Kellersequenz fertig ist, haben wir direkt den nächsten Shot auf den Polizisten, der die Kamera in der Hand hält. Das heißt, wir bekommen sogar gesagt, hier war jemand mit einer Kamera unterwegs und es war der Polizist. Wir wussten nur nicht, wer das ist. Das heißt, wir haben im Prinzip die ganze Zeit, wir haben auch verschiedene Zooms, wir haben verschiedene Fahrten, Schwenks und so weiter. Wir haben die ganze Zeit eigentlich eine Inszenierung, die den immersiven Effekten dieses Films so ein bisschen entgegenzuarbeiten scheint. Und das finde ich spannend, weil das einen anti-immersiven Effekt hat, weil das einen Realitätseffekt auf der einen Seite hervorruft natürlich, weil wir haben eine reale Person, die das meiste hier abfilmt sozusagen, das wird offengelegt. Auf der anderen Seite haben wir aber das Abfilmen dieser klassischen Dämonengeschichte in den 70er Jahren. Als ob jemand in eine tatsächliche Dämonengeschichte, wie wir es aus den 70er Jahren, also aus den wirklichen 70er Jahren, aus der Filmgeschichte, aus sowas wie Der Exorzist kennen und so weiter, als ob jemand tatsächlich diese Situation abgefilmt hätte, aber mit Mitteln, die wir eigentlich erst im Jahr 2013 zur Verfügung haben. Verstehst du, was ich meine? Ein bisschen. Und das finde ich spannend, dass wir hier eben diesen Gegensatz eigentlich haben auf diesen Ebenen. Und ich frage mich so ein bisschen, warum man das gemacht hat. Weil für mich hat das keinen besonderen immersiven Effekt hinsichtlich dessen, dass ich mich reingezogen fühle in den Film an sich, sondern es hat eher so einen Effekt, dass ich eigentlich so ein Stück weit abgestoßen werde und dann wiederum das Geschehene des Films hinterfragen kann und das einordnen kann als, ah, okay, das ist Film, das ist tatsächlich abgefilmt. Es gibt keine Realität, die mir hier gezeigt wird. Und das ist spannend, weil der Film ja eigentlich mit einem vermeintlich realen Ereignis arbeitet. Weißt du? Und ich frage mich so ein bisschen, warum man das gemacht hat. Ob man vielleicht dadurch die konservative Botschaft des Films einordnen wollte und auch als gefilmt sozusagen darstellen wollte. Oder weil man sich vielleicht auch so ein bisschen vor der Kritik schützen möchte, die den Film ja auch durchaus heute noch anhaftet, dadurch, dass man ja die Warrens, die ja auch im Verdacht stehen, in der Realität sowas wie Scharlatane gewesen sein, dass sie sowas hätten sein können, ob man sich dahingehend davor so ein bisschen schützen wollte. Das fand ich aber spannend, weil so richtig 100% immersiv fand ich den Film durch diese ganzen Mittel eigentlich nicht, sondern ich habe die ganze Zeit eigentlich mich daran erinnert gefühlt, ach ja, das ist ja ein Film, weißt du? Und das fand ich irgendwie lustig.
Bei mir war es tatsächlich so, dass mir eigentlich dieses Drumherum, dieses Wo sind wir, wer ist das, was wird hier gezeigt, ist vielleicht mir und vielleicht auch James Wan vielleicht total egal. Also vielleicht ist das, wie gesagt, nur die Hülle, nur das Medium. Und ich glaube, James Wan, der mag einfach den Horrorfilm und der mag es einfach, Horror zu inszenieren. Und hat sich da vielleicht um diese Glaubhaftigkeit gar nicht so geschert. Klar ist das Setting, bietet sich das irgendwie an, da die Geschichten aufzugreifen, da nochmal irgendwie einen kommerziellen irgendwie Gain abzugreifen, dadurch, dass es da irgendwie tatsächlich ein Ehepaar gab, das sich dem in den 70ern verschrieben hat, diese Fälle aufzuklären. Aber ich meine, aus diesen Extras herausgehört zu haben, die auf der 4K-Fassung sind, dass das hier einfach ja so ein Liebhaberprojekt ist, endlich mal mit hohem Budget einen High-End-Horrorfilm zu machen, der eben so ein bisschen nach 70ern aussieht, so ein bisschen 70er tut, aber eigentlich nur das machen möchte, was oder dem sich irgendwie James Wan verschrieben hat. Ich glaube, das wird hier wenig oder ist am Set, so wirkt es zumindest in den Extras, ist wenig intellektualisiert oder hinterfragt worden. Da ging es eher einfach um das Handwerk und da ging es einfach darum, die Mittel dieses Handwerks auszuschöpfen. Egal, in welchem Kostüm das jetzt stattfinden soll. Ich glaube, man hat sich da mehr Gedanken gemacht, wie inszeniert man jetzt den Effekt, welche Winkel verwenden wir, welche Expression verwenden wir und wie können wir das Ganze, sage ich mal, blocken und timen, dass dort irgendetwas an existenziellen Ängsten hervorgerufen und geweckt werden können, die ja dann vielleicht auch irgendwo als kollektive Ängste, sowohl in den 70ern als vielleicht auch im Jahr 2013, Anklang fanden. Aber ich überlege gerade, das hat bei dir keine Immersion erzeugt, in dem Sinne, dass du dich jetzt in dem Film in irgendeiner Weise verlieren kannst und dich quasi in dieser Zeit, in der der Film spielt, wähnst.
Doch, das kann ich schon. Also diese Immersionseffekte gibt es schon. Das habe ich mit so damit gemeint, dass zwei Gegenstände oder zwei Effekte hier reinzuspielen scheinen. Ne? Also auf der einen Seite diese immersiven Effekte, auf der anderen Seite dann aber immer wieder diese Momente, wo ich mich gefragt habe, warum zittert die Kamera jetzt so? Warum ist, natürlich hat man auch in den 70ern dann schon zumindest in einer relativ frühen Fassung sowas wie Handkameras gehabt. Aber es sind ja Digitalkameras. Und ich fand das spannend, dass das damit abgefilmt wird, dass hier die ganze Zeit im Prinzip, in manchen Situationen zumindest, offengelegt wird, hier ist eine digitale Kamera, die das gerade filmt, eine digitale Handkamera. Und man hätte den Film ja zum Beispiel auch komplett in dieser auf diese Art und Weise filmen können, wie man das in dieser Kellersequenz eben gemacht hat, ne? Dass da tatsächlich jemand, der offen als Teil dieser Crew dargestellt wird, mit der Familie mitgeht und dann hast du so ein bisschen wie im Blair Witch Project oder wie in Rack diese Effekte, dass dann an der Seite trotzdem diese ganzen Effekte passieren könnten und so weiter. Ne? Das hast du aber immer nur so vereinzelt eingestreut. Und ich fand das so spannend, weil gerade diese Sequenz im Keller legt ja das Inszenierte offen. Das ist ja eine auch innerdiegetisch inszenierte Sequenz. Und spätestens ab dem Moment fällt einem das auch im Verlauf des Films auf, dass ähnliche Effekte immer wieder passieren, eigentlich, diese zitternde Kamera, obwohl dort kein Mensch dort hinter ist, hinter der Kamera, also innerhalb der Diagese sozusagen, ne? Sondern das ist dann im Prinzip tatsächlich von, hier wird offengelegt, dass dieser Film gerade vom Team von James Wan gefilmt wird. Ja. So. Und das finde ich spannend, weil das anti-immersiv ist dann wiederum und ich frage mich so ein bisschen, warum dieser Effekt eingestreut wurde. Man kann natürlich sagen, irgendwie so ein bisschen Realismus-Effekt rangeführt an diese reale Vergangenheit der 70er Jahre, dass das so ein bisschen realer wirken soll. Aber trotzdem ist es immer noch eine Digitalkamera und es wirkt, als hätte man in den 70er Jahren sozusagen eine Digitalkamera gehabt und jemand wäre dort mitgelaufen und hat das abgefilmt. Ne? Mhm. Das würde offengelegt werden und das passt in die zeitliche Diagese nicht rein. Das heißt, eigentlich wird hier eine Überzeitlichkeit dadurch auch tritt dort durch hervor. Und das finde ich, fand ich spannend. So, und ich weiß nicht so hundertprozentig, ich habe so ein paar Theorien natürlich eben dargestellt, aber ich weiß nicht so richtig, warum man das gemacht hat, aber tatsächlich hat das für mich den Reiz des Films ausgemacht, der ihn für mich nochmal interessanter machte, als einfach nur in Anführungsstrichen eine sehr, sehr gute Inszenierung von Horroreffekten zu sein, mit einem sehr guten Aufbau und so weiter, das funktioniert alles in dem Film, aber das macht es für mich eigentlich erst spannend, muss ich ehrlich sagen. Weil das für mich Fragen aufwirft dann im Endeffekt, ne? Und das ein Spannungsverhältnis aufmacht.
Aber hast du eine Hypothese, hast du oder irgendeine Antwort, warum das so umgesetzt werden könnte?
Na, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, dass man sich so ein bisschen schützen wollte gegen diesen Vorwurf, der wir stellen hier einfach nur da, was die Warrens machen, ohne das zu hinterfragen sozusagen. Und aber auch gleichzeitig diese, weiß nicht, dieses Darstellen von Überzeitlichkeit, dieses Metamediale, dieses sich hineinstellen in eine Tradition und das auch sichtbar machen, dass man hier im Prinzip nicht nur einen Exorzismusfilm aus dem Jahr 2013 hat, sondern dass man sich auch in die Tradition eines Horrorfilms hineinbegibt, in verschiedene Werke, die man kennt. Wie gesagt, das würde eben für diese einzelnen Bezüge sprechen, zum Keller, zu Texas Chainsaw Massacre, zu Psycho und so weiter und so fort. Aber auch dieses Offenlegen, das hier ist tatsächlich ein filmisches Produkt sozusagen, dass man das nochmal herausstellen möchte auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht, mit welcher Intention, aber wie gesagt, das ist für mich so der eigentlich so noch der spannendste Aspekt des Films, muss ich sagen. Und der ihn für mich zumindest auch hinaushebt oder drüber hebt über vielleicht vergleichbare Genrevertreter, die ich so in Ansätzen mal gesehen habe, sage ich mal. Ne? Die wirklich einfach nur versuchen, so ein überzeugendes Produkt darzustellen, wie der Film das ja teilweise auch sehr, sehr stark macht hier. Aber gerade diese anti-immersiven Effekte, die finde ich immer spannend bei Filmen eigentlich. Und es gibt nie so richtig eine Antwort darauf, warum man das im Endeffekt macht. Aber eine abschließende Antwort darauf habe ich auch nicht, muss ich ehrlich geben. Aber ich finde es zumindest interessant und als Mittel, um mir Fragen zu stellen, um mich mit diesem Film zu beschäftigen, finde ich es extrem interessant, ja, tatsächlich.
Wie oft hast du den Film in Vorbereitung gesehen?
Zweimal.
Fiel dir das gleich beim ersten Mal auf, dass hier was zwischen den Kameras, Stilen nicht stimmt?
Ja, also mir fiel zum ersten Mal auf, dass die Kamera an sich schon gezittert hat und dann sieht man relativ schnell, dass es eine digitale Kamera ist, die das macht, weil du im Prinzip eine sehr große, also es ist konstant eigentlich immer, so hat so eine gewisse Grundhelligkeit, sagen wir es mal, ohne dass spezifische Lichtquellen eingesetzt werden müssen, ne? Auch in den Dunkelszenen zum Beispiel, wo eigentlich keine Lichtquellen sind, aber trotzdem ist alles auf so einem gewissen Helligkeitsgrad sozusagen, ohne eine innerdiegetische Lichtquelle sozusagen. Und dann wurde es mir, habe ich mich wirklich ab dem Punkt, ab dem die mit diesem Polizisten und dieser geführten Kamera in diesen Keller reingehen, war das für mich ein Hinweis, okay, das soll mir auch auffallen. Also es soll hier offengelegt werden, dass hier was inszeniert wird. Ne? Und das war so ein Punkt, also ab da war es mir klar, dass das irgendwie, dass das einen Effekt haben soll, dass dieser Effekt intendiert ist anscheinend, um einen Effekt zu erreichen. Ja. Ein Realismus-Effekt im Endeffekt, ne? Aber trotzdem ist ja das Interessante daran, dass dieser Realismus-Effekt nicht hundertprozentig aufgeht, weil wir eben inszenatorische Mittel haben, die im Jahr 1971 so nicht zur Verfügung standen eigentlich. Gerade auch dann sowas wie Drohnenaufnahmen und so weiter. Ne? Also es gibt dann auch so Effekte wie zum Beispiel, dass wir innere Montagen haben, also dass wir zum Beispiel innerhalb eines Bildes eine Verschiebung des Schärfeeffekts haben und sowas. Das ging in den 70ern so einfach nicht, sage ich mal. Ne? Aber der Film macht das total mühelos und dann wird ins gleiche Bild noch ein Zoom reingebaut und sowas. Ne? Also da wird richtig klar, wir haben es hier mit einem modernen Film zu tun, mit allen technischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ne? Und das ist mir aufgefallen, weil dieser Film natürlich dieses klassische Setting der 70er Jahre hat, aber es ein Setting ist auch, bei dem ich das Gefühl habe, dass es relativ selten auf diese moderne Art und Weise verbaut wurde oder gefilmt wurde, sondern eigentlich ist es eher bekannt durch eben diese 70er-Jahre-Filme. Und das sorgt dann für einen Verfremdungseffekt, weil zwischen den inszenatorischen Möglichkeiten von damals und heute ein Riesen, oder vor 10 Jahren in dem Fall, natürlich ein Riesensprung liegt eigentlich. Ne? So. Also aufgefallen ist mir das schon auch beim ersten Mal, ja. Okay. Aber ich habe mich beim zweiten Mal dann nochmal eher gefragt oder habe noch mehr Hinweise gesucht vielleicht. Ne? Und man findet dann immer mehr. Das ist ganz spannend, ja.
Okay. Ja, wie sieht es denn auf deinem Manuskript aus?
Ich bin fertig eigentlich. Das war der letzte große Punkt, den ich hatte. Aber du kannst gerne noch, wir können gerne noch was diskutieren, wenn du möchtest.
Bei mir sieht das auch sehr erfüllt aus. Ich glaube, ich wäre an großen Punkten, man könnte noch so ein paar Kleinigkeiten eingehen, müssen das aber auch nicht künstlich irgendwie in die Länge ziehen, nochmal eingehen. Ich bin eigentlich an sich sehr zufrieden. Man könnte vielleicht noch kurz irgendwie zum Ende sagen, dass der Film ein offenes Ende hat. Dass der Film sein Ende durch dieses Spiel, dieser Uhr, so ein bisschen offen lässt, einfach nochmal mit so einem Hall endet. Und damit auch einer Tradition eigentlich, ja, eines jeden sich ernst nehmenden Horrorfilms der letzten 10, 15 Jahre steht, dass irgendwie das Böse immer der notwendige Gegenpol des Guten ist und dass dort, wo was Gutes geschaffen wurde oder erschaffen wurde, wiederhergestellt wurde, immer noch irgendwo etwas Böses war. Aber ich weiß gar nicht, wann dieses Motiv entstanden ist oder wann diese Trope entstanden ist. Aber das ist ein Stilmittel, was wir ganz häufig in der Tradition stehenden Filme eines Haunted House Movies finden, dass das Böse irgendwo irgendwie immer wiederkehrt und dass meistens das Filmende oder die Post-Credit-Scene sich dafür verantwortlich zeigt, diese metaphysische Offenheit erstmal zu suggerieren und natürlich dann aus kommerziellen Gründen die Tür dann wieder im Wagen und natürlich auch offen zu lassen.
Ja, und dieses Ende, also das findet ja auch in diesem Raum statt mit den ganzen Elementen, die Familie Warren dort lagert sozusagen aus vergangenen Fällen und so weiter. Und das ist ja ein Raum, den wir auch mit der Puppe ab diesem Zeitpunkt assoziieren, weil wir kurz vorher auch diesen B-Plot hatten mit der Puppe Annabelle, die die Tochter verfolgt und so, ne? Was relativ offensichtlich nichts mit dem Dämon im Haus zu tun hat, der Parents, sondern diese Puppe hat ja dann auch so Momente, dass sie sozusagen ihren Kopf umdreht und es wird wirklich klar, das ist jetzt eine Untat wirklich, die von dieser Puppe an sich ausgeht. Das heißt, hier wird natürlich auch schon das Spin-off vorbereitet, ja, kann man so sagen.
Selbstverständlich.
Also dafür ist das da. Ist aber nicht schlimm. Also ich fand das auch ohne Spin-offs oder Fortsetzungen oder was weiß ich davon zu kennen, fand ich das trotzdem einen ziemlich schönen Einschub, nochmal auf diesen Anfang eigentlich zurückzukommen und die Gefahr auch herauszustellen, die ganze Zeit eigentlich von diesen Relikten im Haus der Warrens auch ausgeht, ne? Also wo auch nochmal herausgearbeitet wird, was das natürlich für eine riesige Gefahr ist und so weiter und so fort, ne? Was dann natürlich wieder problematisch wäre mit den, wenn man es mit den realen Warrens sozusagen überschlägt, ne? Die, bei denen man ja nicht so richtig weiß, ob die wirklich daran geglaubt haben oder ob sie bewusst Scharlatanerie betrieben haben, ne?
Tja, das kann man die beiden leider nicht mehr fragen, aber tatsächlich war sogar, das ist jetzt
auch... Würden es uns auch nicht sagen, glaube ich.
Ich weiß es gar nicht, ob zumindest die Frau dann in irgendwie, die hat ja wie gesagt dann noch 2013, ich glaube, die war sogar am Set, hat sich das Ganze angeguckt, da gibt es sogar Aufnahmen, hat sie noch erlebt und hat da vielleicht auch mal ihre paar Cents dazugegeben, was sie davon hält, war da natürlich nur schon im betagteren Alter. Aber ja, das haben sie anscheinend mit ins Grab genommen, was da jetzt irgendwie gesponnen war und was es da an metaphysischer Realität in Amerika, auf dem Land, in, weiß nicht, Rhode Island, Connecticut, Kentucky und so weiter und so fort. Es sind ja dann auch immer die Orte abseits der Metropole auf diesem eigentlich ja befriedeten uramerikanischen ländlichen Bereich, was da wirklich abging und was nicht. Aber ich habe gehört, die Amerikaner denken heute vielleicht noch irgendwie an den Yeti. Da funktioniert vielleicht allgemein sowas gut, weil die vielleicht da auch so ein bisschen offener sind für solche Geschichten. Vielleicht hat der Film The Conjuring auch einen ganz anderen Impact in den USA gehabt als hier beim konventionellen Filmpublikum. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass er ziemlich erfolgreich war.
Ja, durchaus zu Recht. Fand ich sehr, sehr schön. The Conjuring von James Wan mir mal anzugucken, um mal zu besprechen und zumindest mal den Fuß in diese ganze Geschichte reinzubekommen. Weiß noch nicht, inwiefern mich das reizt, mir das weiter anzugucken, aber diesen ersten Film fand ich zumindest sehr, sehr spannend, kann ich sagen.
Das freut mich natürlich sehr.
Ja. Genau, wie machen wir weiter?
Ich bin gespannt, ja.
Ja, wir sind ja quasi, also wir haben ja, sind ja immer noch in dieser Horrorzeit so ein bisschen drin. Im Oktober werden wir jetzt keine neue Folge mehr rausbringen, aber dann wahrscheinlich im November. Und ich habe mir gedacht, ich suche mal so einen Film raus, der so ein bisschen zwischen Horror und Film Noir im Prinzip so gibt, so ein Zwischenwerk ist, wenn man so will. Und zwar gehen wir zurück in die 80er Jahre, ins Jahr 1981. Und da kam ein Film raus, der gerade erst vor kurzem in einer sehr, sehr schönen Edition bei Plyon Pictures erschienen ist. Und das ist, wie gesagt, der 1981 erschienene Film Wolfen von Michael Whatley, den ich dir jetzt hier in der noch importierten Blu-ray überreichen darf. Ich habe mir die Plyon-Version schon bestellt, aber die kommt erst in den nächsten Tagen. Deswegen musst du erstmal damit Vorlieb nehmen. Mhm. Und dann gucken wir uns diesen aus meiner Sicht sehr, sehr tollen, hochinteressanten Film aus den 80ern an. Wolfen von Michael Whatley.
Interessant. Habe ich schon einiges von gehört. Ich glaube, der Professor Dr. Markus Stieglecker ist da ein großer Fan von.
Die haben auch vor kurzem bei Projektionen erst eine Folge dazu gemacht. Dadurch bin ich überhaupt erst darauf gekommen, kleiner Shoutout an der Stelle, dass der Film jetzt neu erschienen ist, nochmal bei Plyon. Und ich kannte ihn bereits und also auch lustigerweise, glaube ich, durch eine Empfehlung von Herrn Stiegelecker irgendwie in irgendeinem Video oder Podcast oder so mal, habe ich mir den mal besorgt und war sehr froh, den noch in einer wahrscheinlich deutlich schöneren Variante nochmal bekommen zu können. Genau, aber dadurch bin ich drauf gekommen, dass der halt auch jetzt neu veröffentlicht wurde. Da haben sie nämlich anlässlich dieser Veröffentlichung mal über diesen Film gesprochen, ja.
Okay, super interessant. Ich habe tatsächlich da schon mal meine Finger dran gehabt. Ich habe allerdings nicht hier, wie ich sie gerade in der Hand halte, die Archive Collections von Warner Brother in der Hand gehabt, sondern den gab es tatsächlich mit deutscher Tonspur mal bei Prime und da habe ich den auch noch gekauft. Noch nie gesehen. Der ist in meiner Bibliothek ganz weit hinten. Der fristet da schon ein paar Jahre sein digitales Dasein. Und sagt mir tatsächlich was. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung da gehen soll. Ob das einfach nur so ein Liebling eines Filmprofessors ist oder ob der tatsächlich was für die breite Masse ist. Und auch für mich als ja Fan des einfachen, unintellektuellen Films. Da dachte ich, ist Conjuring wirklich mal so ein Ding gewesen? So komm, das ist jetzt hier keiner der Großen, wo irgendwelche Filmstudierenden irgendwelche Arbeiten schreiben wollen, sondern das ist jetzt einfach mal so ein einfaches Ding, dem man sich gemütlich zu Gemüte führt. Und ich bin mal gespannt herauszufinden, wie Wolfen da so drauf
und
ist.
Und da versucht der Gröning trotzdem den Film zu intellektualisieren.
Ja, grundsätzlich, also davon lebt ja der Podcast, dass man sich ja auch gegenseitig bereichert und sich seine Filmrezeption so gegenseitig ein bisschen aufs Brot schmiert. Ja. Und das ist natürlich auch super spannend und super ergiebig. Und es ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich und wie divers Film doch wahrgenommen werden kann. Und gerade an so einem Beispiel, das erstmal einfach daherkommt und dann doch gar nicht so einfach sein muss, einfach sein kann, ist es dann doch immer wieder interessant, was dann vielleicht doch so auf der Metaebene in der persönlichen Wahrnehmung so drinstecken kann. Ja. Cool. Wolfen aus dem Jahr 1981
von Michael Whatley. Über Michael Whatley werden wir das nächste Mal gar nicht so viel sprechen, weil er nur zwei Filme gemacht hat, meines Wissens. Also von einem weiteren weiß ich noch und ich glaube, das war es dann auch. Genau, Wolfen von Michael Whatley 1981, das gibt's beim nächsten Mal. Bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut. Ciao.
Macht's gut.